Hallo und herzlich willkommen zum Scheiß-Internet-Podcast, Ausgabe Nummer 53. Hallo Christian.
Hallo Janis.
Ja, ihr werdet es wahrscheinlich gar nicht mehr für möglich gehalten haben, dass in diesem Feed nochmal jemals eine Folge erscheint, weil wir ein kleines bisschen Delay hatten zwischen der letzten Ausgabe und dieser. Wir haben schon auf Twitter, glaube ich, also auf X oder wie auch immer das heute gerade heißt, gepostet, dass wir den Rhythmus ändern müssen von zweiwöchig auf monatlich, weil zu viel andere Dinge zu tun sind und wir hier irgendwie keine Redaktionsassistenten oder sowas haben, die Zuarbeit machen können und wir schaffen das sonst zeitlich nicht. Und dann waren wir noch irgendwie, da war mal jemand krank und dann ist die Arbeit über das Leben hereingebrochen und ich weiß nicht, was war noch. Wahrscheinlich war jemand auf Reisen oder so. Ich weiß gar nicht, was alles war.
Alles. Es war einfach alles.
Wir haben es vorher immer geschafft, das irgendwie abzubilden und jetzt irgendwie sind alle Stricke gerissen, alle Netze und doppelten Böden unter uns zusammengebrochen und deswegen sind wir erst jetzt Mitte Juli wieder für euch da. Ich hoffe, ihr seid uns noch treu geblieben und habt den Feed nicht rausgeworfen und dachtet, ihr kommt nichts mehr. Denn es kommt wieder was.
Wir haben es bestimmt schon vergessen und sich dann so gewundert, warum ist da ein Kacke-Emoji in meinen Notifications?
Das könnte sein. Genau so, warte mal, was ist das denn? Ah, ein Podcast, den ich vor Jahren mal abonniert hatte. Ah, stimmt. Ach, da gibt es noch eine neue Folge. Ja.
Also, und da wurde ich ja letztens tatsächlich drauf angesprochen, weil es gab ja so die ein oder andere, was war es, ich glaube, man hat es wieder als KI-Technologie bezeichnet, des Hypes wegen, die dann so olfaktorische Dinge rüberbringen kann.
Ah, ja?
Meinte, das ist aber jetzt ganz schlecht für euren Podcast. Ich frage mich, ob das dann auch so als Notification implementierbar sein kann, sodass man dann riecht, was das Handy einem mitteilen will.
Das wäre zumindest ein Alleinstellungsmerkmal. Aber
einmal im Monat so, mein Lieblingspodcast.
Genau. Oh mein Gott, schnell anhören, dass die Notification weggeht.
Das ist die Frage, wie die KI sich entscheidet, ob es nach Scheiße oder nach Internet riecht.
Ja, hoffentlich kann man die Großbenachrichtigungen dann einzeln abschalten. Ne? Das wär dann halt smart.
Ja. Hoffentlich lässt sich es customizen. Meint ihr, wir sind eher der Typ Erdbeere oder Vanille? Schreibt's in die Kommentare.
Genau. Oder, ja, es gibt so Umfrage-Features, aber die nutzen wir jetzt bisher noch gar nicht.
Oh, ihr könnt das einfach Kommentare. Guter Grund, damit anzufangen.
Ja, die gibt's aber nur auf so Closed-Plattformen, deswegen.
Ist ja ekelhaft.
Ja, ihr könnt uns E-Mails schreiben oder auf Social Media reacten oder auf unserem Blog/Podcast. Wie soll ich sagen, Podcast-Portal kommentieren. Die Folgen kann man kommentieren. Das ist eine ganz normale WordPress-Instanz. Da kann man auch was zu schreiben. Und ich hoffe, dass uns das dann auffällt. Wir gucken, wir sehen manchmal, wir hatten das einmal, da hat jemand was kommentiert und das ist uns nicht aufgefallen, weil irgendwie diese Notification im Backend untergegangen ist. Sorry dafür. Aber wir geben uns Mühe. Gut. Ja. Es hat mir sehr gefehlt. Ihr habt mir gefehlt. Es war schade, dass wir das nicht in dem gewohnten Rhythmus weitermachen konnten. Aber es ging nicht. Also ab jetzt würde ich sagen, werden wir versuchen, das monatlich zu machen. Ich weiß nur noch nicht, ob dann immer Mitte des Monats so ungefähr das Erscheinungsdatum ist. Ich glaube, da haben wir uns jetzt noch nicht genau festgelegt.
Nee, noch nicht, aber Mitte klingt gut.
Schauen wir mal.
Ja, ich will es jetzt noch nicht fest versprechen, aber so aus dem Bauch raus.
Das heißt, wir werden natürlich ein bisschen weniger aktuell sein, dafür vielleicht ein bisschen reflektierter oder sowas. Oder vielleicht gibt es irgendwelche anderen Benefits davon, die wir erst beobachten werden. Mal schauen. Ich hoffe, ihr geht die Reise mit uns weiterhin. Vielleicht werden auch wieder entspanntere Tage kommen, wo wir die Frequenz erhöhen können. Oder momentan sieht es jetzt noch nicht so aus, aber ihr könnt uns auch unterstützen. Wenn das genug Leute tun, können wir hier vielleicht einen Redaktionshilfsknecht einstellen, der die Vorbereitung
der den Podcast für uns einspricht.
Die Nachbereitung, ja genau. Das kann ja die KI schon machen. Nee, wir brauchen die Vor- und Nachbereitung davon. Das muss jemand machen. Ne? Das geht noch nicht mit KI. Hier der oft schon referenzierte Doppelgänger Tech Talk Podcast, die haben Jan aus dem Off, aber wir haben halt keinen Jan im oder aus dem Off und wir müssen das alles selber leisten. Aber ich meine, die sind natürlich auch sehr viel größer, kommerziell erfolgreicher, schalten Werbung und haben sowieso, glaube ich, also zumindest der eine ist eher Privatier, als dass er noch arbeitet. Da sind wir halt nicht. Das ist der Trick. Ja, das ist der Trick dann. Aber der andere schneidet den Podcast. Aber dafür ist der Privatier ist, also der die heißen beide Philipp, das ist jetzt schwierig zu unterscheiden, der wiederum ist besser vorbereitet. Das heißt, die haben da schon ihre Arbeitsteilung. Die haben inzwischen, ja, da kommen wir nachher drauf. Einstieg in den Podcast, weil wir so lange analog waren. Ja, ganz kurz noch, ne? Andere Leute machen eine Sommerpause, wir machen eine Sommerwiederaufnahme.
Oh. Ja. Und dann haben wir ein Sommerloch, wir haben einen Sommerberg. Wie heißt das dann eigentlich?
Wie auch immer, wir hatten halt eine Frühjahrspause.
Ein Sommerhaufen. Der scheiß Internet-Podcast hat einen Sommerhaufen. Perfekt.
Sehr gut, ja, da können wir uns drauf einigen. Also, nachdem wir so lange analog unterwegs waren, also natürlich waren wir das de facto nicht, aber zumindest nicht im Internet, nicht im scheiß Internet-Podcast Fahrwasser, habe ich gedacht, ein gutes Thema, um jetzt hier die Internetverkündung wieder aufzunehmen, wäre Dinge, die wir Internetoptimisten irgendwie links und rechts haben liegen lassen. Also so, ich meine, vor 20 Jahren war mir schon klar, das Internet wird irgendwie alles überrennen. Was heißt alles überrennen? Aber wird irgendwie alles viel einfacher machen, praktischer, zugänglicher, günstiger, was auch immer. Zum Teil ist es eingetreten, zum Teil auch nicht. Aber einiges ist dabei auch fundamental anders geworden, was man sich vielleicht so gar nicht vorgestellt hätte. Einige analoge Orte sind entweder schon verschwunden, verschwinden gerade oder stehen zumindest stark unter Druck. Und Corona hat das Ganze natürlich nochmal zum Teil beschleunigt. Und die Art von Ort, an der ich das jetzt für mich in den letzten Monaten so ein bisschen gedanklich festgemacht habe und wo ich auch Podcasts zugehört habe, da kommt auch noch eine Empfehlung zu einer Episode, sind Videotheken. Es gibt auch noch, ich habe eine Folge gehört, da hat das jemand auch mit Spieleläden zusammengebracht. Die haben vielleicht tatsächlich ein ähnliches Schicksal, aber ich glaube, Videotheken ist was, wo die Älteren unter uns sich sicherlich noch dran erinnern können. Für die Jüngeren, das war so wie, tja, Bibliotheken leisten es heute noch, so öffentliche Büchereien, waren so Ladengeschäfte, da konnte man Filme ausleihen, also quasi Netflix in analog und zum Hingehen. Und ja, früher gab es in jeder Kleinstadt im Prinzip eine Videothek, in Großstädten mehrere. Ich weiß noch, als ich zur Uni ging, oder als ich an der Uni angefangen habe, das war vor knapp 20 Jahren, erschreckend, lange her, da gab es auf dem Weg zur Uni von meiner ersten Wohnung, gab es zwei Videotheken, glaube ich, an denen ich vorbeigelaufen bin, alleine. Und im ganzen Stadtgebiet, also in Mainz war das, im ganzen Stadtgebiet gab es noch einige weitere, ich weiß nicht wie viele. Und die haben über die Zeit so zugemacht. Und ich weiß auch noch nach Ende des Studiums waren wir nochmal so irgendwie Samstagabends, sich bei Freunden getroffen und in der nahegelegenen Videothek, die es damals noch gab, eine DVD ausgeliehen, also zusammen hingegangen, entschieden, so der Film und dann ausgeliehen und dann zu Hause geschaut. Und natürlich kann das heute vielfach Streaming leisten, aber ja, ich habe so drüber nachgedacht, was dabei halt fehlt und habe mir auch Podcasts dazu angehört und gerade Videotheken sind, glaube ich, für viele Leute, die auch so ein bisschen technischer oder nerdiger unterwegs sind, auch so Orte, mit denen man vielleicht was verbindet, weil für mich war es zum Beispiel gar nicht alleine die Filme, sondern auch Spiele, die man ausleihen konnte. Also tatsächlich so Super Nintendo Spiele, die man da mal ausgeliehen hat, um sie mal anzuspielen. Also wirklich Anfang der 90er war das dann entsprechend noch, oder Mitte der 90er. Man konnte sogar ganze Konsolen ausleihen, habe ich jetzt nicht gemacht, aber das gab es zum Teil auch. Das heißt, man hätte theoretisch, weiß ich nicht, wenn man jetzt mal PlayStation spielen wollte, hätte man die PlayStation und Spiele ausleihen können. Gar nicht. Ja, gab es zum Teil. Also wie gesagt, das habe ich selber nicht genutzt und sicherlich hat das nicht jede Videothek angeboten, aber prinzipiell gab es sowas auch. Oder auch Peripherie. Also ich glaube, du konntest zum Teil auch so Sachen wie so die Guitar Hero Controller oder sowas ausleihen. Und na, das sind halt Sachen, die Netflix nicht liefert. Oder Amazon Video oder Disney Plus oder wer auch immer.
Wurde es eben gesagt, dass das entbehrt eigentlich nicht einer gewissen Ironie, dass die Videotheken abgelöst wurden, aber die Bibliotheken, die sind eigentlich noch da.
Ja, ein Stück weit ist das.
Das ist irgendwie, das wäre eigentlich viel einfacher zu ersetzen. Ne? So ein Text mal eben online lesbar machen, ist so technisch gesehen viel einfacher. Ne? Die Datenmenge ist viel geringer und so. Und jeder Bildschirm kann guten Text anzeigen. Also die Hürde, sich ein Gerät zu beschaffen, das ein Buch darstellen kann, ist eigentlich sozusagen sehr gering. Aber irgendwie sind Bibliotheken sowas Unantastbares?
Naja.
Bibliotheken und so, ja, zack, weg, Wahnsinn. Also nicht ganz, aber so auf die Zeitlinie betrachtet.
Ja, der relevante Unterschied ist natürlich, dass Bibliotheken und Stadtbüchereien, ich weiß nicht, ob es da kommerzielle gibt. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Das sind ja eigentlich alles irgendwie städtische oder auch an Unis oder auch Landesinstitutionen oder auch, es gibt ja auch die Deutsche Nationalbibliothek. Gut, das ist nochmal, die hat nochmal eine andere Rolle vielleicht. Aber das ist ja auch so ein bisschen so ein kommunaler Service, wenn du so möchtest. Während Videotheken waren ja nur kommerziell, hatten ja auch zum Teil gar nicht den besten Ruf. Jetzt, wenn man heute darüber so ein bisschen nostalgisch redet und das so als, ja, da haben sich irgendwie Filmbegeisterte oder Leute, die irgendwie sich für Spiele interessiert haben, getroffen, wenn man das so ein bisschen so nostalgisch betrachtet. Früher war das ja durchaus auch im Zusammenhang mit, es gab ja dann immer auch reine Erotik, Videotheken oder zumindest solche Ecken. Und früher war es wohl zum Teil sogar so, dass Kinder gar nicht und Jugendliche gar nicht in Videotheken rein durften und erst später so eine räumliche Abtrennung dann innerhalb der Videotheken möglich war. Weiß ich nicht, habe ich in einem Podcast gehört. Das hat die natürlich so ein bisschen zu einem vielleicht nicht so mainstreamigen oder auch bürgerlich akzeptierten Ort gemacht. Also natürlich die Jugendkultur und Leute, die sich für Filme interessieren, haben das sicherlich auch damals schon differenziert betrachtet. Aber ich meine, das Krasse ist, Videotheken sind ja gar nicht so alt. Das Konzept ist, glaube ich, die erste Videothek hat witzigerweise in Deutschland, in Kassel, 1975 aufgemacht. Das ist ja noch nicht so lange her. Wenn du das in Relation zu so Computerspielen und Gewaltdiskussionen und weiß ich nicht was alles gesetzt, dann hatten die das sicherlich in der Anfangsphase auch. Videos und Unterhaltungsfilme haben sicherlich auch irgendwie die Jugend ganz fürchterlich gefährdet und von sinnvollen und produktiven Dingen abgehalten und was weiß ich noch, was da alles war. Wahrscheinlich auch Killer-Video-Diskussionen und soziale Vereinsamung und was auch immer damals vielleicht alles Thema gewesen sein mag, aber die Dynamik war ja bestimmt dieselbe. Bestimmt hat das jemand postuliert.
Stimmt ja auch. Bis heute noch so. Also den Verblödungsaspekt, den haben wir wunderbar potenziert. Im Internet.
Ja gut, aber da... Ich meine, wenn du eine Videothek nutzt, musst du ja zumindest in der Lage sein, einen Film normalerweise oder zumindest eine Serienfolge so innerhalb von einem sinnvollen Ausleihzeitraum komplett anzuschauen. Also sonst rentiert sich das ja gar nicht. Der Generation TikTok sagt man ja nach, dass wenn du das nicht auf 15 Sekunden Schnipsel runterbrichst und dann wahrscheinlich auch nicht zu viele davon, die wirklich einen inhaltlichen Zusammenhang haben, dann würde das ja gar nichts bringen. Also das heißt, vielleicht wären für die aus der Sicht der FAZ-Leserschaft, wären sicherlich Videotheken ein Angebot, was gar keinen Sinn mehr machen würde. Die würden damit gar nicht mehr klarkommen. Die würden ja die Hochkultur der Videotheken nicht wertschätzen, weil sie ja nur noch 15 Sekunden Clips mit tanzenden Leuten anschauen. Also nicht aus meiner
Perspektive. Stell dir vor, du gehst in so eine Videothek und musst dir diese 15 Sekunden Clips alle zusammensuchen, um dich den ganzen Abend zu beschäftigen. Also wie heißt denn das? Ist das Doomscrolling, sagt man das auch bei TikTok? Oder wenn man so dauernd guckt und gar nicht mehr merkt, dass man noch guckt?
Ich glaube, Doomscrolling ist eher so für...
Das scrollt ja gar nicht, ne? Das läuft noch weiter.
Na, du scrollst, ja gut, der Feed scrollt quasi. Je nachdem, wie du es
einstellst. Ich kenne die TikTok-App nicht so, sorry.
Ich glaube, der Default ist, glaube ich, dass es weitergeht, aber ich glaube, also das habe ich, glaube ich, ausgeschaltet. Aber ehrlich gesagt nutze ich auch TikTok im Moment wenig, auch wenn das meiner Meinung nach inzwischen das ist, was im Internet den Ton angibt und nicht mehr Instagram oder auch YouTube. Meine Wahrnehmung. Aber ich glaube, also du kannst das einstellen. Ich glaube aber, der Default ist, dass es weitergeht. Das könnte sein.
Ja. Also das ist ja auch der entscheidende Unterschied, um das mal weniger flapsig auszudrücken. Du musst es dir bei den Videotheken so richtig überlegen, okay, welchen Film kann ich heute Abend noch schauen? Vielleicht auch zwei. Ah, wie lang sind die denn? Und dann musst du da halt auch wirklich ein oder zwei Filme aussuchen, die dich dann auch wirklich interessieren. Also du musst da diese bewusste Entscheidung treffen, was du gucken willst. Ja, weil du kannst ja nicht einfach alle mitnehmen. Ja, und dann die möglichst dann auch an dem Abend gucken. Sonst gibt es ja Strafgebühren, wenn du die sonst wann zurückbringst. Und es ist ja eine ganz andere Art des Konsums. Also mit der Zeit haben sich da diese Online-Video-Plattform immer weiter dahin entwickelt, dass du eigentlich Recommender-driven bist. Also das siehst du ja auch Netflix ist ja darauf ausgelegt, dir was vorzuschlagen. Du bist ja nicht mehr derjenige, der da den Katalog durchblättert, sondern der Katalog springt dich quasi an und sagt dir, hey, du hast das geguckt, du magst bestimmt auch das. Mhm. Und TikTok ist ja sehr stark darauf fokussiert, eben du musst gar nicht mehr klicken, damit es weitergeht. Da kommt schon das Video, das zu dir passt, hoffentlich. YouTube macht es ja auch schon länger. Also das ist eben eine ganz andere Art des Konsums, ein ganz anderes Paradigma.
Das ist klar. Ich meine, man könnte jetzt argumentieren, dass der Empfehlungsalgorithmus damals natürlich von kundigen Videothekaren übernommen wurde und die vielleicht auch nochmal mehr auf jemanden eingehen konnten, wenn sie jemanden als Stammkunden kennen. Andererseits, natürlich kennt TikTok Leute sehr genau. Gut, du kannst jetzt schwer TikTok mit Videotheken vergleichen, es sei denn, du schaust nur auf den Zeitverbrauch, weil Leute natürlich heute immer noch Filme oder zumindest Serien schauen. Aber ich glaube, die Logik von TikTok angewandt auf Videoempfehlungen bei Netflix, also sicherlich probiert Netflix das, aber ich glaube, TikTok könnte ich mir vorstellen, könnte das sogar noch besser. Das wird sicherlich jetzt keine schlechten Ergebnisse bringen. Was aber auf jeden Fall ein Unterschied ist, und das ist auch ein Gedanke, den ich auch bei anderen Sachen habe, eine Videothek, es gab natürlich da ganz unterschiedliche, es gab Ketten, es gab individuelle, es gab welche mit einer kuratierten Sammlung, es gab welche, die halt nur die aktuellen Titel vor allem irgendwie dann aber in großer Anzahl hatten. Das war aber natürlich ein großer Ausstellungsraum. Das heißt, du hattest einen Raum, in dem du rumlaufen konntest und natürlich nur auf die Titel geschaut hast, aber du hattest also eine gewisse, anderswo würde man es vielleicht Storefront nennen, also eine Ausstellungsfläche von verschiedenen Optionen. Und das hast du natürlich, wenn du durch Netflix scrollst, auch. Wobei, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe das nicht verifiziert, aber es heißt zum Teil, dass es in gut sortierten Videotheken mehr Filme gab, als in Netflix zu einem bestimmten Zeitpunkt on demand abrufbar sind. Ich weiß es jetzt nicht, das habe ich jetzt nicht verifiziert, könnte mal jemand nachrecherchieren. Halte ich aber durchaus für denkbar, weil ja bei Netflix eben anders als bei Musikstreaming, wo praktisch der größte Teil des kompletten Katalogs, den man so auch kaufen könnte, verfügbar ist, ist ja bei Netflix, bei Disney Plus, bei den ganzen Streaming-Services immer nur ein Ausschnitt verfügbar. Da sind Sachen mal drin, mal raus. Und ich glaube, deswegen, ja, ist da was vielleicht verloren geht oder gegangen ist schon, was noch nicht woanders auch abgebildet wird. Du kannst zwar noch eine ganze Menge mehr Titel bei Amazon und Google und wo auch immer leihen, die sind aber interessanterweise deutlich teurer als in der Videothek. Also so Videothekleihe selbst heute kostet, glaube ich, 1,50 pro Tag oder 2 Euro oder sowas von einer Blu-ray. Und dann, zumindest in den Podcasts haben die das so gesagt, und dann hast du bei einer Blu-ray eine höhere Qualität als bei zumindest allen mir bekannten Streaming-Portalen. Das heißt, Leute, die da Wert drauf legen, besonders hochqualitative Film- und Tonspuren zu haben, haben auch immer noch einen Benefit davon, sich entweder die Blu-ray zu kaufen oder halt in der Videothek auszuleihen. Das wird meines Wissens auch noch von keinem Streaming-Service so richtig supportet. Jedenfalls, wie gesagt, sagen das Leute, die da sehr drin sind. Ich bin jetzt nicht in der Hi-Fi-Ecke so verortet, sag ich mal.
Es ist auch ein bisschen schwierig, wenn du dir die aktuellen Blu-rays anguckst, mit was für Datenraten die um sich werfen. Das kriegst du in Deutschland durch die durchschnittliche Internetleitung gar nicht geprügelt.
Wahrscheinlich wird das tatsächlich schwierig, ja.
Also die haben ja 4K HDR und auch so die Tonformate wie Dolby Atmos und vergleichbar mit teilweise mehr als 10 Kanälen. Das ist schon nicht ganz so einfach, so übers Web, übers Internet zur Verfügung zu stellen.
Ja, wahrscheinlich selbst mit den effizientesten Codex könnte das noch ein Flaschenhals sein, das kann ich mir vorstellen. Man könnte natürlich mit Preloading was machen, aber macht wahrscheinlich nicht genug Sinn für die großen Anbieter. Was ich dann aber wieder nicht verstehe, ist theoretisch, also ne, wenn du jetzt auf den wirtschaftlichen Aspekt schaust, viele Videotheken, vor allem wenn die auch noch Inhaber geführt waren, hatten natürlich viel verteilte Wertschöpfung, während jetzt, ich habe mal geguckt, es gibt sowas wie Maxdome, aber gibt es irgendwelche relevanten Online-Videotheken, die nicht in den USA sitzen? Weil das wäre mir nicht, also die aber auch jetzt nicht nur irgendwie Nischenfilme oder Fernsehproduktionen haben, weil irgendwie scheint mir das nicht so. Und die Logik dahinter verstehe ich jetzt auch nicht. Das heißt, du hast halt da auch wieder einen Bereich, wo die Wertschöpfung von früher dezentralen Läden zu den großen Online-Riesen hast. Und zwar in einem Bereich, wo das meiner Meinung nach, also sind diese Lizenzbedingungen so schwierig, dass das kein kleinerer Anbieter aus Europa hinbekommen würde? Oder was ist das Problem? Oder ist die Technik so schwierig? Also das hat ganz viele Facetten, die ich irgendwie interessant finde an dem Thema. Deswegen habe ich das jetzt hier so aufgenommen. Also wenn alle online wollen, warum gibt es dann da nicht ein Produkt, was dasselbe liefert? Und werden wir das bekommen oder ist das jetzt dauerhaft schlechter? Was heißt schlechter? Natürlich, du musst nicht mehr dahin fahren, du musst es auch nicht mehr zurückgeben. Das ist natürlich relativ nervig. Netflix, das wissen ja viele Leute auch gar nicht. Viele Leute sehen da irgendwie 2011 oder sowas als Startdatum. Netflix gibt es aber seit viel länger. Die haben aber damals Datenträger verschickt. Oh. Und zwar in so einem Abo-Modell, wo man dann, ich weiß nicht, 2 oder 3 Filme gleichzeitig zu Hause haben konnte und du hast die halt dann zurückgeschickt und dann hast du halt neue bekommen, irgendwie so. Die haben auch übrigens dieses Abo-Modell vor noch gar nicht so langer Zeit eingestellt, witzigerweise. Also das gab's bis, ich weiß nicht, dieses oder letztes Jahr. In den USA zumindest. Ich weiß nicht, in Deutschland gab's das, glaube ich, nie.
Okay, aber das wusste ich nicht.
Tatsächlich hat Netflix sehr lange so operiert und ist dann erst, ich weiß nicht, um 2010 auf den Streaming-Bereich gewechselt. Natürlich auch in Abhängigkeit der Bandbreiten, die zur Verfügung standen. Und
ich glaube, man will Herr der Ringe nicht komplett auf 240p gucken oder so.
Wahrscheinlich
nicht. Ist das richtige Bild? Ist das Frodo?
Die Implikation, die ich neben diesem ja so Qualitätsverlust sehe, ist halt auch so diese Discoverability einerseits. Also werden ältere Filme halt noch gefunden? Klar, wenn Netflix das gut empfiehlt und sieht, ah, du schaust, weiß ich nicht, Maxton Hall, dann interessiert dich vielleicht auch, keine Ahnung, wenn ich mich jetzt auskennen würde. Außerdem läuft das auf Amazon, glaube ich. Egal, ihr wisst, was ich meine. Also ein guter Empfehlungsalgorithmus würde dich vielleicht auch dazu führen, dass du dann irgendwelche unbekannteren Filme von Regisseuren der 50er empfohlen bekämst, wenn das denkt, okay, das könnte dich interessieren. Wenn du aber weißt, was du möchtest, dann wird es halt schwierig, das zu finden. Es gibt natürlich solche Sachen, wer streamt es und sowas, solche Plattformen. Aber ich meine, es ist auch irgendwie sehr teuer, 5 verschiedene Streamingdienste zu nutzen. Und dann heißt es trotzdem noch nicht, dass du eine Garantie hast, dass du bestimmte Filme schauen kannst. Die gibt es in der Videothek jetzt auch nicht. Aber wenn die gut sortiert ist, dann ist die Chance gar nicht so schlecht.
Das stört sich halt nicht so viel, weil du da auch kein Abo abschließt, sondern wenn du da nichts findest, dann fährst halt wieder.
Ja, da ist eigentlich einzig die Zugänglichkeit der Punkt. Tatsächlich gibt es sogar Videotheken mit Abos, aber das ist ein Spezialfall. Du kannst das natürlich auch einzeln leihen. Ja, also das ist eher dann da eine Option. Habe ich auch erst durch den Podcast gelernt. Das ist aber da natürlich nicht der Regelfall. Der Regelfall ist, du entleihst Filme für, weiß ich nicht, 1, 2, 3 Tage und zahlst halt deine, weiß ich nicht, 1, 2 Euro pro Tag, pro Film. Und am Ende dran denken, die Blu-rays und DVDs auch zurückgespult zurückzubringen, nicht wahr? Sonst gibt es 50 Cent Strafgebühr. Ja, ich meine, es ist völlig klar, weshalb auch Leute, also ich würde jetzt auch nicht sagen, selbst wenn es jetzt hier eine Videothek noch gäbe, dann würde ich da jetzt wahrscheinlich trotzdem jetzt nicht regelmäßig hingehen. Das ist halt so die andere Seite. Ich würde durchaus aus nostalgischen Gründen diesen Ort aufsuchen und stöbern wollen. Aber dann, weißt du, dann einen Film ausleihen, dann muss er ihn wieder zurückbringen. Ja, das ist also so die andere Seite davon. Oder bei einem Spiel, eigentlich wäre für mich tatsächlich Spiele interessanter, weil ich, glaube ich, mehr zum Spielen als zum Filmeschauen komme. Und Spiele ausleihen, manche öffentliche Büchereien machen das für Konsolenspiele, aber das ist tatsächlich was noch nirgendwo abgebildet wird. Allenfalls so ein bisschen in diesem Game Pass von Microsoft, wenn man so will.
Es ist eher zurückgegangen, weil früher gab es so sowas wie Demo-Versionen. Und ja gut, okay, die hat man nicht geliehen, die hat man was so draufgedrückt bekommen. Und eine Zeit lang konntest du ja auf Steam auch relativ Spiele, oder bei anderen Anbietern, aber konntest du relativ viele Spiele noch als Demo-Version oder mal ein Wochenende kostenlos spielen oder so. Aber halt auch diese analogen Varianten sind halt, also analog zu Spielausleihen, sind jetzt auch kaum noch zu sehen. Also ich habe lang keinen Free Weekend oder so mehr gehabt auf Steam. Das geht auch alles zurück.
Bei denen weiß ich nicht.
Ich glaube, das ist aber auch Teil der Marketingmethode, weil wenn du Leute dazu bringst, dass sie ein Spiel behalten, kriegst du die auch dazu, dass sie mehr in dem Spiel kaufen, siehe Free-to-Play.
Klar, sicherlich. Das ist tatsächlich, stimmt, das ist ein wertvoller Punkt, da habe ich gar nicht dran gedacht, diese kostenlosen Wochenenden, Ich weiß nicht, ob das zurückgeht, das kann sein, das weiß ich nicht, das beobachte ich nicht so, aber das ist natürlich tatsächlich ein Service, der ein bisschen einen ähnlichen Effekt hat, dass du kostenlos auf Steam ein Spiel für ein Wochenende spielen konntest und danach halt quasi nicht mehr, es sei denn, du hast es gekauft. Das ist richtig, das würde das ein Stück weit durchaus ersetzen. Wenn auch natürlich nicht optional ein Spiel, sondern halt nur das, was dann gerade in dieser Aktion drin ist. Was eine Gegenbewegung ist, lange Zeit hat man angenommen, dass Demos weitgehend verschwinden, aber jetzt mit dem Steam Next Fest, das ist ein Preview-Event für neue Spiele, das gibt's aktuell, glaube ich, dreimal im Jahr, da gibt's zumindest für alles, was jetzt nicht AAA ist, glaube ich, schon nochmal ein starkes Incentive, Demos bereitzustellen. Also ich könnte mir vorstellen, dass sogar sowas wie in Baldur's Gate 3 möglicherweise im Steam Next Fest dabei war, das weiß ich aber nicht, die waren auch Early Access, da bin ich nicht sicher. Aber also bis zu ungefähr diesem Level würde ich erwarten, dass Spiele im Next Fest dabei sind, einfach um Sichtbarkeit zu bekommen, um damit schon mal Verkäufe zu generieren. Also das macht, glaube ich, für viele bis AAA, also große Indies und AA wahrscheinlich Sinn. Ja, das ist jetzt ein bisschen verkopft an der Stelle vielleicht, aber ich glaube, dass das für viele Spiele und Publisher und Entwickler Sinn macht, da mitzumachen und dann auch wieder Demos bereitzustellen. Also das ist wiederum, das ist immer so eine Konstante. Es gibt irgendwie jede Bewegung. Aber jetzt, okay, man könnte sagen, so eine Demo ist vielleicht wirklich vergleichbar mit, ich leihe mir so ein Spiel aus über ein, zwei Tage und spiele da mal rein. Andererseits, ich meine, wenn du ein Spiel eine Woche ausleihst, dann zahlst du vielleicht deine, weiß ich nicht, 10, 15 Euro und hast es vielleicht durchgespielt und reicht vielleicht auch. Ich bin jetzt natürlich, ich sag mal, aus kommerzieller Sicht vielleicht gar nicht so sehr der absolute Verfechter davon, dass das gehen muss, weil ich ja unter anderem ein Spieleunternehmen habe, aber das hindert mich jetzt nicht daran, das persönlich trotzdem gut zu finden. Also ich finde es schade, dass so Sachen so nicht mehr möglich sind. Klar, auch so aus einem nostalgischen Gefühl, früher Super Nintendo Zeit, jedes Spiel kostet irgendwie, ich weiß nicht, 50, nee, 80, 90, 120 Mark und als Kind hat man die ja nun wirklich nicht. Da war das eine Möglichkeit, halt mehr Dinge zu spielen, als man sich so sonst hätte leisten können. Ich weiß nicht, inwieweit Konsolen heute ob die so Anspielmöglichkeiten bieten. Das könnte natürlich auch sein über die Online-Stores. Das weiß ich tatsächlich gar nicht.
Bin jetzt auch überfragt. Ich habe sowas nicht.
Ich müsste mal auf der Switch gucken.
Müsste ich mir mal eine ausleihen.
Ja, doch, tatsächlich. Es gibt im eShop ziemlich sicher auch Spiele mit. Also eShop ist jetzt der Online-Store der Switch. Da gibt's auch zum Teil Demos. Stimmt. Insofern, das übernimmt wiederum so ein bisschen diese, ne, das ist immer so die eine Richtung, die andere Richtung. Ich erinnere mich nämlich, dass ich Kirby mal irgendwie in dem Kontext angespielt habe. Das ist aber natürlich nur auch nicht bei jedem Spiel. Also, und es fehlt so ein bisschen der Zauber des, ich entdecke was, ich nehme das mit, ich lege das ein. Ne, das ist halt was du da nicht ersetzt bekommst. Und die Storefront ist auch da das Problem. Du hast jetzt nicht diesen Ort, wo du stöberst, sondern du hast einen digitalen Ort, wo du stöberst. Und das kann sein mit guten Empfehlungsalgorithmen, dass das sogar besser funktioniert. Also sowohl für die Nutzer als auch vielleicht für die Anbieter. Mein Gefühl ist aber, sowohl bei Spielen als auch bei Filmen, dass es noch nicht so gut ist wie eine analoge Version. Aber okay, das ist, ich habe jetzt keine Studie dazu, die ich zitieren könnte. Es ist eher ein Eindruck. Ja. Bisschen wie. Also
mein Gefühl geht in die gleiche Richtung. Also die Spiele, die mir zum Beispiel Steam empfiehlt, die sind in den meisten Fällen nicht so interessant wie die mir von Konnoisseuren des Gamings empfohlen werden. Also die Empfehlung von Leuten, die so richtig passioniert sind und so, die sind immer noch viel besser als das Recommender-Zeug da.
Und Steam ist eigentlich, glaube ich, darin schon ganz gut und vor allem auch anders als andere Plattformen unbestechlich, zumindest nach allem, was man weiß. Also das heißt, du kannst dir nicht in Steam eine Platzierung kaufen, sondern das ist wirklich nach Interessen und nach Tags, die aber auch von der Community vergeben werden können, gematcht. Das heißt, theoretisch, wenn das, klar, kann man sagen, der Algorithmus ist vielleicht noch nicht das, also Algorithmus/KI, das Ende der Fahnenstange, aber ich würde unterstellen, dass das schon relativ weitgehend ausreizt, was vielleicht möglich wäre.
Ja, also manchmal kommen da wirklich lustige Sachen raus, irgendwie so nach dem Motto, du magst, weiß ich jetzt nicht, Third-Person-Action-Plattformer, also wird dir auch gefallen, Goat Simulator.
Ist das nicht
ja.
Third-Person?
Ja. Es ist halt
well.
Ja.
Ja, keine Ahnung. Ich kenne Goat Simulator nicht, aber weiß ich nicht, wenn Steam das sagt, vielleicht hast du einfach noch nicht die Logik dahinter so ganz.
Spiel das mal, es ist sehr gut.
Es ist ja nicht umsonst so berühmt geworden, denke ich mir.
Ja, es hat ja sogar mindestens einen Nachfolger. Wie viel sind wir? Oh, Blitzkugeln. Tipp, tippidi, tipp, tipp, tipp. Oh, es gibt schon. Teil 3 kam gerade. Gerade vor zwei Jahren, ja.
Nee, das habe ich nicht mitbekommen.
Ich habe den zweiten auch nicht mitbekommen. Irre. Ah, es gab jetzt vor kurzem noch ein DLC zum dritten Teil. Siehst du, hast du mal alles verpasst.
Abgefahren. Naja, siehst du, die Storefront, ich sag's ja.
Und das hat mich, da habe ich mich letztens drüber unterhalten, deswegen habe ich das noch im Hinterkopf. Das ist nämlich das Studio, das auch Satisfactory macht.
Ah, interessant, okay.
Oder zumindest published, also Coffee Stain.
Coffee Stain ist ein Publisher, das muss also nichts heißen. Aber
Coffee Stain Studios hat es entwickelt, Coffee Stain Publishing hat es gepublished, also Satisfactory ist von den Machern von Goat Simulator.
Witzig. Das wusste ich auch nicht. Noch ein Aspekt, den ich auch nochmal, den hatten wir, glaube ich, sogar schon mal angesprochen, weil wir, glaube ich, bei Spielen und Game Preservation oder sowas darüber gesprochen haben. Es gab dieses eine Spiel von Ubisoft, wo es eine EU-Petition gab, dass sichergestellt werden muss, dass Server nicht einfach abgeschaltet werden und dann das Spiel nicht mehr zu nutzen ist, nach kurzer Zeit, wo es aus dem Verkauf genommen wurde. Der Zugang zu Dingen, wo irgendwelche Lizenzen ausgelaufen sind oder sowas, oder die aus irgendeinem Grund halt nicht mehr vertrieben werden. Das Problem hast du natürlich bei jeder Mediengattung, hat man auch bei Büchern. Ich habe ein Buch von 2017 gesucht und das war neu, gar nicht zu kriegen, und auch selbst gebraucht war es irgendwie schwierig. Da wurde irgendwie bei Booklooker, oder ich glaube, da konnte man das sehen, irgendwie in einem Jahr wurden 3 Stück gehandelt oder sowas. Das heißt, das ist schon wirklich rar, und es ist, ich meine, ich verstehe es, ich finde es jetzt auch ehrlich gesagt jetzt nicht besonders kompetent geschrieben, aber es interessierte mich thematisch. Ja gut, hat vielleicht dann auch einen Grund, aber so Probleme hast du halt, also eine Videothek oder auch ein Laden, wo du Spiele, Filme bekommst auf Datenträgern, die idealerweise auch noch laufen, wo du nicht dich für den Online-Service registrieren musst, wenn du es dann weiterverkaufst oder so. Fast verwunderlich, dass sie das bei Filmen noch nicht eingeführt haben, aber dass diese Verfügbarkeit von Dingen, unabhängig davon, ob das jetzt der Hersteller oder der Lizenzinhaber gerade selber vertreibt, das ist halt auch was, wo die Lösungen, finde ich, online noch unbefriedigend sind. Also natürlich gibt es so Sachen wie das Internet Archive auf der einen Seite für Sachen, die wirklich irgendwo also Public Domain geworden sind, weil sie aus irgendwelchen Schutzfristen rausgelaufen sind. Oder zum Teil steht da auch irgendwie Abandonware. Mir ist nicht ganz klar, mit welcher Grundlage das funktioniert, aber scheint zum Teil zu funktionieren. Dann gibt's Abandonware-Seiten, die so Sachen sammeln, wo sich scheinbar keiner mehr für verantwortlich fühlt. Aber das ist natürlich alles so halblegal. Zumindest gehe ich mal davon aus, weil das sieht nicht so aus, als ob die Rechte geklärt hätten. Du kannst dir einfach runterladen, die Sachen. Stört halt wahrscheinlich einfach niemanden, weil keiner so richtig sich drum schert, diese Rechte
typische Abandonware-Situation.
Ja.
Also es ist, glaube ich, in den meisten Fällen Grauzone.
Für Filme in dem Sinne wüsste ich nicht, dass es sowas gäbe, aber
ja, bei Software und so gibt es ja Abandonware, und das ist meistens Grauzone.
Ja. Je stärker wir halt von Datenträgern wegkommen, wie gesagt, bei Spielen mit Accountbindung ist das schon ein Stück weit das Kind in den Brunnen gefallen. Aber bei Filmen, bei Musik theoretisch natürlich auch, aber da sind die Datenmengen kleiner, das ist vielleicht nochmal anders. Desto mehr wird da eigentlich auch der Zugriff wieder monopolisiert, ein Stück weit. Also auch Videotheken, die brauchen ja nochmal Datenträger, die sie auch verleihen dürfen. Die sind ja normalerweise irgendwie teurer. Klar, die Daten sind dieselben, aber der Verkauf ist teurer. Das heißt, möglicherweise, wenn es zu wenige gibt, ich glaube, es gibt deutschlandweit noch so, gab es letztes Jahr noch 50 Videotheken von früher, ich glaube, 4.000 bis 5.000. Hier ganzer Großraum Mainz, Wiesbaden, habe ich geguckt, gibt es wohl keine einzige mehr. So Richtung Frankfurt gibt es wohl noch 2 irgendwo. Aber das ist schon nicht so viel. Und ich meine, hier wohnen jetzt nicht ganz wenig Leute. Wenn also das gar nicht mehr nachgefragt wird, die physischen Datenträger, dann werden die natürlich auch irgendwann nicht mehr produziert, also wenn sie nicht gekauft werden oder halt verliehen. Und irgendwann sind wir vielleicht in der Situation, dass, weiß ich nicht, es Amazon zu aufwendig ist oder Google die Rechte zu erwerben oder sich da Leute nicht einigen können und dann ist der Zugang sozusagen versperrt und man hat eben kein Fallback mehr über eine physische Version, die man halt einfach gebraucht oder neu kaufen kann und einfach in ein dezentrales Gerät einlegen und damit abspielen. Und viele Services bieten halt keine absolute Sicherheit. Ich bin mir da nicht sicher, ich habe jetzt nicht in den Terms of Service gecheckt. Ausleihen muss nicht immer gehen. Zumindest in dem Podcast hieß es aber, dass es auch Anbieter gibt, wo auch gekaufte Inhalte möglicherweise nicht immer zur Verfügung stehen. Zumindest bei diesem einen Microsoft Musikshop haben wir das ja auch schon gesehen. Und bei was war das, dieser eine Anime-Shop, wo man angeblich Dinge für immer kauft, gab es das. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch bei den größeren Anbietern passieren kann. Und dann, tja, was macht man dann? Also klar, kann man sagen, okay, dann ist das halt so, dann gibt's halt diese Dinge nicht mehr. Aber irgendwie ist das doch eine unbefriedigende Situation. Ich finde, man...
Mich wundert es, dass so wenig Leute sich darüber aufregen, dass einem mittlerweile Sachen weggenommen werden, die man eigentlich dauerhaft gekauft hat. Also das kann dir durchaus passieren, dass du auf, oh, wie heißt das alles, Amazon Prime und so, da kannst du ja auch Filme kaufen, sodass die dir, solange es deinen Account gibt, zur Verfügung stehen. Ja. Aber wenn die aus dem Angebot genommen werden, sind deine gekauften Filme dann doch weg.
Ist das so?
Also das ist ja, also, ja, die sind dann wirklich, du kannst sie nicht mehr gucken.
Okay, ja, das habe ich nämlich nicht verifiziert, aber okay, wenn das wirklich so krass ist. Theoretisch, was ich zum Beispiel weiß, es gibt, ich hab auf Amazon Music, also bei MP3 Store, habe ich Lieder gekauft, jetzt nicht sehr viele, aber Dinge, die es heute nicht mehr gibt. Und die gibt es dort aber noch, die kann ich auch noch runterladen. Aber bei Filmen weiß ich es nicht.
Interessant, das ist aber unterschiedlich.
Eigentlich müsste das natürlich der Stand sein, ne? Wenn du es einmal kaufst. Klar, du kaufst nur Nutzungsrechte, aber eigentlich sollten die wenigstens irgendwie, gerade wenn es den Service noch gibt, wenn jetzt Amazon pleite machen würde, okay, oder den Service einstellen, dann wäre schon fragwürdig, aber gerade wenn du einfach nur die Sachen aus dem Verkauf nimmst, das sollte auf jeden Fall nicht möglich sein, finde ich. Da ist eigentlich sowas wie Steam nach allem, was ich weiß, auch noch ganz gut. Also es gibt ja öfter so Spiele, da laufen irgendwelche Lizenzen aus für Musik oder sowas, dann werden die aus dem Store genommen. Aber wenn du die Sachen gekauft hast, ich weiß jetzt von keinem Fall, dass du dann nicht mehr das trotzdem noch runterladen konntest.
Ja, also das ist natürlich ein bisschen, wie soll man sagen, Geschäftsphilosophie oder sowas. Also Valve versucht ja ein wirklich sauberes Image dazu halten und auch ja, die Leute nicht unnötig zu gängeln oder zu frustrieren. Deswegen bleiben die Sachen da verfügbar. Was du hast, hast du. Bis auf sehr wenige Ausnahmen. Und Amazon Video scheint ja zum Beispiel andere Ziele zu haben. Die versuchen da wohl eher Bandbreite zu sparen oder so. Weil das Ding ist ja auch, so ein Spiel lädt es ja auch nicht extrem oft runter bei Steam. Ne? Wenn du es erstmal installiert hast, dann entsteht ja nicht mehr viel Traffic, wenn du das weiterhin spielst. Aber wenn du so einen Amazon Videofilm nochmal und nochmal und nochmal guckst, jedes Mal muss der komplett übertragen werden. Das ist natürlich, erzeugt natürlich Infrastrukturkosten auf der Gegenseite. Also beim Anbieter.
Ob das der Grund ist, ich weiß nicht. Das wäre aber halt irgendwie sehr ernüchternd.
Ja, manchmal sind es halt so primitive Sachen. Und währenddessen halt so, weiß ich, Musik, also so ein Musikstück ist ja, weiß ich nicht, um Faktor 100 kleiner als ein Film, vielleicht Faktor 1000, fällt das nicht so ins Gewicht.
Da ist es, wie gesagt, ja sowieso so, dass der Markt eigentlich besser ist, weil die ganzen Dienste mehr oder weniger denselben relativ vollständigen Katalog nutzen, wie es mir erscheint. Also auch da gibt es sicherlich Sachen, die irgendwo mal sind, die woanders fehlen, aber das scheint mir relativ deutlich besser zu sein als bei den Film- und Serien-Streaming-Anbietern. Auch da ist es aber
zumal, nicht so,
dass man die Sachen besitzt. Also es kann natürlich sein, dass morgen Spotify zumacht und dann
ja. Zumal das so ist, dass zum Beispiel Netflix hat ja seine eigene Netflix-Produktion. Das ist relativ unwahrscheinlich, dass die gleichzeitig bei Disney Plus erscheinen. Aber Spotify ist ja kein Musikstudio.
Wobei es da natürlich auch schon Fälle gab, wo genau sowas der Fall war, dass die zumindest in anderen Märkten ihre Sachen erstmal jemand anderem exklusiv lizenziert hatten. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das war, aber irgendwas gab es dann nicht bei dem eigentlichen Anbieter, sondern bei jemand anderem. Aber gut, das sind, glaube ich, eher kleinere Randnotizen.
Ja, es dürfte eher die Ausnahme als die Regel sein.
Was übrigens zu den Videotheken, ich fand es krass. Ich hätte gedacht eigentlich, hatte ich den Eindruck, dass sie schon vor Corona weitgehend verschwunden waren, aber dass Corona hat offensichtlich den verbliebenen, vielleicht so 300 oder sowas, meine ich, gab es damals nochmal einen deutlichen Schlag versetzt, weil die Leute dann doch eher wohl auf Netflix und zu Hause bleiben geswitcht haben, was ich eigentlich überraschend finde, weil eigentlich hätte man ja vielleicht gedacht, dann sind die Leute zu Hause und dann machen sie halt das, was sie immer machen und gehen in die Videothek und leihen sich Filme aus, aber offensichtlich hat das nicht stattgefunden. Beziehungsweise ich glaube, die mussten auch relativ viel schließen, weil sie dann nicht irgendwie Buchhandlungen waren und sowas. Das könnte auch Teil des Problems gewesen sein.
Ja, die hatten auch sicherlich heftigste Auflagen.
Wahrscheinlich, ja. Kann sein, dass allein das Problem war. Dass die Leute
keinen Bock hatten.
Das kann natürlich sein. Und ja, also ich hätte es nicht gedacht, aber das war offensichtlich nochmal ein schwerer Schlag für die ohnehin ja schon im verschwinden fast begriffene Branche. Und ein anderer Einfluss, das ist auch interessant, es ist ja heute viel einfacher, gebrauchte Sachen zu finden. So Sachen wie, also so Services wie einerseits über Amazon selber, aber auch Rebuy oder Medimobs oder was es da alles gibt, machen es dann natürlich auch viel einfacher, gebrauchte Spiele, Filme, was auch immer zu kaufen. Das heißt, da hast du nochmal jemanden, der da sozusagen das Ganze in die Zange nimmt. Und weil die Auffindbarkeit von gebrauchten eBay natürlich genauso, Kleinanzeigen und sowas, das kommt natürlich auch noch dazu, die Auffindbarkeit von gebrauchten Medien sehr viel besser und sehr viel einfacher ist, als sie früher war. Mit eBay dürfte das zwar schon seit 20, 25 Jahren der Fall sein, aber nicht so einfach wie jetzt mit einem katalogisierten Verzeichnis wie Medimobs, Rebuy und die anderen. Und wenn du natürlich dann überlegst, okay, ich könnte mir jetzt eine gebrauchte Blu-ray, weiß ich nicht, 3-4 Euro kaufen, Versandkosten zum Teil natürlich noch oben drauf, aber ich gebe das aus oder ich leihe mir den Film mit Fahrt in der Videothek oder selbst für 4 Euro absolut teuer bei Amazon, dann mag es sich natürlich mehr rechnen, sich die gebrauchte Blu-ray zu bestellen. Auch das dürfte den Videotheken also Umsatz abgenommen haben. Allerdings natürlich auch, wie gesagt, den großen Streaming-Anbietern, die halt irgendwie etwas hohe Preise für ihre Leihgebühren ansetzen, in meinen Augen. Tja, in dem Sinne, wenn ihr irgendwelche älteren Filme schauen wollt, dann ist vielleicht gebraucht kaufen von Blu-rays sogar der smarteste Weg. You heard it here first. Naja, also, die analogen Orte verschwinden. Ich hoffe, es gibt trotzdem noch Orte, wo sich Leute treffen können, die irgendwie ähnliche Interessen verfolgen. Die Klassiker gibt es zum Teil weniger. Geht doch mal vielleicht in eure Stadtbücherei, denn die ist weiterhin wahrscheinlich da. Und auch ein schöner Ort durchaus. Und da kann man zum Beispiel Switch-Spiele bei uns ausleihen. Ja, ganz cool.
Also unser Geheimtipp, um Filme zu haben, kaufen.
Zum Beispiel, genau.
So einfach ist das.
Oder in der Stadtbücherei anschaffen lassen. Ich glaube, die sind verlässlicher als jetzt eine Videothek finanziert. Oder halt so, ich weiß nicht, 70 Jahre warten, bis sie Public Domain werden. Aber das ist ja nicht für jeden der richtige Ansatz.
Ja, das ist halt immer so schwierig, ob du dann noch ein Abspielgerät dafür kriegst.
Richtig, richtig.
Das könnte so ein bisschen an der Machbarkeit, lästig.
Ja, und dann
vielleicht schon mal eine Garantieverlängerung klicken.
Dann reden alle im Freundeskreis halt gerade drüber und dann musst du aber noch 30 Jahre warten oder so. Das ist ärgerlich. Das ist richtig. Das kann nicht jeder leisten.
Ja. Gut. Immer dieser soziale Druck, diese Hektik, diese unerlässliche Hektik, das ist das Internetzeitalter.
Womit wir wieder beim Jetzt wären. Es sind natürlich auch wieder Dinge im Internet passiert. Nicht nur Nostalgie, passieren auch neue Sachen. Ja, habe ich gehört. Also ich habe jetzt nicht ganz so aktiv teilgenommen. Ich weiß nicht, da wir jetzt so lange Pause hatten, würde ich sagen, viele aktuelle Sachen haben sich schon fast wieder überlebt, das interessiert keinen mehr. So ein, zwei Event-Hinweise, dachte ich, mache ich mal, wenn einen das interessiert. Wir haben natürlich ein paar Sachen, die in der KI entstanden sind. Ich weiß nicht, wie wir das vorziehen wollen, wie du darüber denkst.
Ja, KI ist eigentlich, das wäre dann der Sprung nach ganz heute.
Nach ganz heute oder nach morgen, nach übermorgen.
Wer weiß.
Dann lass uns doch erstmal KI machen, dann machen wir die Rubriken und dann machen wir so den Kleinkram. Der Rest ist nämlich eher Kleinkram. Was hat KI gemacht?
Was hat die KI jemals für uns getan?
Aber außer den Wasserleitungen und den, ich weiß nicht was, und was hat die KI
gemacht? Gesundheitssystem. Demokratie eingeführt.
Ja. Was gibt's Neues? KI.
Jetzt müssen wir, also wir haben ja jetzt einen ziemlich großen Sprung. Also die KI macht ja auch weiterhin große Sprünge. Also es gibt den politischen Teil. Da war ja die Sache von jetzt, die damals in dem, wie heißt der, Olaf Scholz in die Quere gekommen ist, wird natürlich immer noch diskutiert. Also sprich, ob man gegen Deepfakes jetzt vorgehen muss oder wie man dagegen vorgeht auf Gesetzgeberseite. Das ist immer noch aktuell. Also der Bundesrat hat da wohl ein Gesetz gegen vorgelegt.
Gegen Olaf Scholz. Und
leider noch nicht.
Aber ach so, gegen KI-Olaf.
Also die Überschrift auf Netzpolitik fasst das Ganze schon, die Spoiler total hier. Aktionismus gegen Deepfakes, damit ist eigentlich der Artikel schon gelesen.
Okay, ja, manche Artikel lesen sich selbst.
Ja, und lustigerweise als Bild im Artikel ein Midjourney-generierter Olaf Scholz, das Plakat I Love Deepfakes in der Hand hält.
Ah ja, schön. Ja. Sehr, sehr, sehr hübsch.
Genau, der Bundeskanzler will die AfD verbieten, führt die Dönerpreisbremse ein, schlägt einen Passanten auf der Reeperbahn und spielt in einem Porno mit. Das alles ist in sogenannten Deepfake-Videos zu sehen. Ist man sich sicher, dass das... Ja gut,
Nicht, dass sie auch noch irgendwie, weiß ich nicht, nicht, dass da auch noch die Polizei einreitet, wie hier bei Radio Dreieckland. Ach nein, die haben ja nicht auf Indymedia verlinkt. Dann geht's ja.
Ja. Und die Argumentation, warum das jetzt so wichtig ist und warum da drakonische Strafen vorgesehen werden müssen, also man redet hier von bis zu 5 Jahre Haft für das Teilen eines Videos in der Forderung. Wobei Forderungen natürlich in so einer Demokratie immer übertrieben werden, aber ist jetzt egal. Also es gibt da so 3 Grundprobleme, mit denen da argumentiert wird. Also Persönlichkeitsrechte, es können irgendwie Straftaten begangen werden, also so, als dass es als Tool genutzt wird, um eben, weiß ich, die Stimme von irgendwem zu imitieren, so für Social Engineering und Desinformation. Das sind die 3 Punkte. Also natürlich 3 knifflige Themenbereiche auch. Und das ist natürlich, also auch schwerwiegend, ne? Also sowohl Persönlichkeitsrechte als auch Desinformation sind ja in so einer Demokratie schon wirklich stark relevant. Und auch, ja gut, dass es als Tool zum Begehen von Straftaten genutzt werden kann, das halte ich jetzt hier für den schwächsten der 3 Punkte. Denn das Gleiche gilt für ein Küchenmesser und die will man auch nicht verbieten. Also das ist ein bisschen so, ja. Ein Werkzeug kann immer für was Gutes und was Schlechtes verwendet werden. Das ist so immer das ist eine Art von Argument, da dreht man sich im Kreis und kann gar keine richtige Lösung finden. Die anderen beiden ist natürlich schwieriger. Und die sind auch schwieriger zu beurteilen. Also dieser Aspekt Desinformation in der Demokratie, also in dem demokratischen Willenbildungsprozess. Ja, das Gleiche gilt für Wahlplakate. Also um mal mit schönem Whataboutism zu kommen, was ja heute modern ist. Also argumentativ alles irgendwie schwierig und ich denke, daraus geht halt hervor, dass diese Diskussion auch jetzt noch lange dauern wird und was auch immer bei rauskommt als Ergebnis wird auch so oder so nicht befriedigend sein, weil es eben eine sehr komplexe Fragestellung ist, auf die es gar keine endgültige Antwort geben kann. Zumal was dazu kommt, man weiß ja auch nicht, wie sich die Technik noch weiterentwickeln wird, weil im Moment sind ja Deepfakes noch relativ gut erkennbar. Also wenn es nicht gerade über eine gammelige Telefonleitung die Stimme imitiert, kannst du so ein Video heute noch relativ gut ansehen, ob es gefaked ist. Die Frage ist jetzt, ist das in 5 bis 10 Jahren vielleicht wirklich so, dass sie sehr einfach generiert werden können, sodass sie wirklich absolut plausibel aussehen und man irgendwie da selbst seine besten Freunde nicht von dem Fake unterscheiden kann? Ja, das wird natürlich, spielt in dem Fall natürlich auch eine Rolle.
Ja, ich habe ein bisschen Also, es klingt ein bisschen wie, wenn, also, was willst du erreichen, wenn du bestimmte Sachen da illegal machst? Also, klar, du schränkst eventuell den Zugang zu bestimmten Werkzeugen ein, aber du wirst sie nicht verhindern können. Und dann heißt das aber andererseits, dass die Leute, die damit eh Unfug treiben würden, dann die einzigen sind, die nutzen können, dass, also, oder zumindest die sie voll nutzen können. Ob das jetzt ein Mehrwert ist, weiß ich jetzt nicht.
Ja, das erinnert mich gerade so ein bisschen an den Hacker-Paragraphen, weil das Einzige, was dadurch ja passiert, dass man bestimmte Tools illegal macht, ist, dass die Leute, die sich die Tools genau anschauen wollen, um damit, um Computersysteme dagegen abzusichern, die trauen sich dann nicht so ran, weil die sind ja die Guten und wollen nicht strafrechtlich belangt werden für ihr Handeln. Den anderen ist das egal, die handeln eh illegal. Ob man dann auch noch das Werkzeug verbietet oder nicht, ist ja aufgrund der Tateinheitsregelung im Gerichtsurteil dann sowieso nicht relevant.
Ja, aber der Hacker-Paragraph hat ja zur Folge, dass wir in Deutschland so eine hohe Cybersicherheitsniveau-Sache haben. Das,
ja, weil, weil wir nicht mal verstehen, wenn wir angegriffen werden. Das ist eigentlich auch ist gleich Whitewashing mit drin.
Hier gibt es ja keine Sicherheitslücken, auch nicht im Netz des Bundestages zum Beispiel oder sowas.
Ja, keine Sicherheit, keine Lücken.
Ja.
Also ein Netz, das man gar nicht erst hat, kann auch keinen Fehler in der Masche haben, genau.
Das meinte ich jetzt, so weit wollte ich da jetzt gar nicht gehen, aber ja.
Ja.
Du meinst, kritische Infrastruktur, die gar nicht vorhanden ist, kann auch nicht angegriffen werden.
Ja. Kritische Infrastruktur, bitte nicht lachen.
Ihr könnt überhaupt nicht unseren Glasfaserzugang überall einschränken, das haben wir präventiv schon erledigt.
Ja, also den Papierstapel kannst du eben nicht wegsalbern.
Wie wollt ihr uns Angst damit machen, dass, weiß ich nicht, dass ganz Deutschland der Mobilfunkzugang gekappt werden könnte? Das ist man ja sowieso schon gewöhnt, wenn man aufs Land fährt. Das erschreckt ja hier niemanden.
Ja, Vorsicht, am Ende kommt noch die Bahn zu spät.
Ich habe ja gehört, bei der EM ist mal ein paar Leuten irgendwie tatsächlich aufgefallen, dass wir nicht mehr die absolute Speerspitze der technischen Entwicklung sind. Also sogar in Deutschland ist es Leuten aufgefallen, weil die ausländischen Fans sich nämlich sehr gewundert haben, was hier so abgeht. Hast du das gelesen?
Ja. Also die EM hat ja für sehr, sehr viele lustige Artikel in sämtliche Richtungen gesorgt. Also geil fand ich auch den Satireartikel von wegen Hooligans kamen in Gelsenkirchen an und waren enttäuscht, was soll ich denn hier kaputt schlagen? Oh, hier waren wir schon.
Ja, sehr schön, sehr schön.
Nein, das hatte ich noch nicht gelesen. Ja, und also die Bahn, das hat sehr viele Leute schockiert, genau.
Es gab auch offensichtlich irgendwelche Leute, die dachten, sie könnten mit Karte bezahlen, einfach in der Gastronomie. Stell dir sowas vor.
Oder der hat doch ja ein Hausverbot gekriegt, weil er wie gewohnt einfach nach jedem Bier mit der Karte bezahlt hat.
Oh. Ah, das habe ich gar nicht gehört. Ich habe irgendwie von Litauer oder Letten gehört, der irgendwie die Polizei gerufen hat, weil er seine Barrechnung nicht mit Karte bezahlen konnte. Aber daher kam
diese Sache. Ach so, auch. Ah, ja. Das ist in mehrere Richtungen ist das, haben Leute das nicht verstanden, was das Problem ist hier in Deutschland. Die wussten halt nicht, dass es hier horrende Transaktionsgebühren gibt.
Ja, wobei die sind EU-seitig eigentlich gedeckelt worden. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich noch ein Problem ist oder ob die Leute das einfach nicht wissen.
Ja, wer weiß, was die immer noch für komische Verträge mit ihrer Bank haben und überhaupt. Oder ja, vielleicht haben die sich einfach noch nicht dran gewöhnt, weil das Kartenlesegerät eh immer ausfällt oder so. Ich weiß es nicht.
Ja gut, das braucht auch Internet. Sein. Du musst ja damit online sein.
Und ja gut, das gibt auch im Normalfall weniger Trinkgeld, wenn du das nicht richtig machst. Also in anderen Ländern ist das kein Problem. Da ist das völlig normal, auch bei Kartenzahlung Trinkgeld zu geben. In Deutschland ist das echt selten und problematisch. Also ich habe es in Deutschland schon ein paar Mal gehabt, da wollte ich Trinkgeld geben und die Bedienung einfach so, ach nee, komm, bitte.
Okay, interessant. Weil ich habe jetzt in letzter Zeit öfter diese Diskussion online gelesen, so, ja, es gäbe ja jetzt diese sie haben es nicht Nudging genannt, aber im Prinzip geht es darum so, dass man jetzt genötigt würde, bei Kreditkarten oder bei Kartenzahlungen überall diese Plus, dass halt diese Defaults irgendwie viel zu hoch wären, plus 10, plus 15, plus 20% oder sowas, und damit würden sich jetzt alle Leute irgendwie genötigt fühlen, super viel Trinkgeld zu geben. Das war eher das, was ich jetzt in letzter Zeit gelesen habe. Aber das betraf wahrscheinlich wieder nur Großstadt-Hipster mit Apple Watches oder sowas.
So. Das habe ich noch gar nicht gesehen.
Nee, also ich meine, ich sehe diese Knöpfe immer öfter. Also zum Teil frage ich auch nach. Also ja, okay, jetzt habe ich jetzt hier kein Bargeld. Aber ich bin in letzter Zeit, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, oft, sehr, sehr oft tatsächlich ohne Portemonnaie unterwegs und nur mit Handy. Das schränkt einen schon manchmal ein bisschen ein.
Ja, mir passiert das Gleiche. Ich vergesse immer, Bargeld dabei zu haben. Also beklaut mich nicht, es lohnt sich nicht.
Ja, das siehst jetzt nur du, aber ich habe einen innovativen Weg gefunden, wie ich mit dem Handy zahlen kann. zur Erklärung, ich habe in die Silikonhülle einen 20er gesteckt, aber das ist halt so der Legacy Support, und tatsächlich geht inzwischen vieles mit dem Handy. Nicht alles, ne? Es gibt dann auch Leute, die haben nur die Möglichkeit mit EC-Karte, die nicht mehr EC-Karte heißt und jetzt sowieso von allen abgeschafft wird, hier Girocard, wie auch immer.
Giropay, ja. Giropay war relativ weit verbreitet und geht jetzt langsam wieder zurück, genau.
Ja, weil einige Banken das nicht mehr bei Default anbieten, sondern nur noch Debitkarten, und das hat aber der Handel zum Teil noch nicht so ganz mitbekommen, und dann gibt es Stellen, die nehmen zwar Karten, aber nur diese. Habe ich auch regelmäßig, dann musst du fragen, ja, nehmen Sie Karte, nehmen Sie auch Kreditkarte? Und dann so, ah nein, das leider nicht. Ja. Okay, dann muss ich halt leider bar zahlen.
Ja, auch das Problem, viele verstehen nicht den Unterschied zwischen Kredit- und Debitkarte.
Ja, das ist das Next-Level-Problem.
Die kennen halt nur, das merkst du schon im Wording, EC-Karte und Kreditkarte. Wenn du dann mit Visa-Debitkarte ankommst, wissen die überhaupt nicht, was abgeht.
Na, aber normale.
Was aber eigentlich eine ganz stinknormale Karte ist, wenn du so willst. Das ist einfach ein Konkurrenzprodukt zu Giropay.
Theoretisch ja, aber es kann sein, dass die Struktur der Gebühren so ist wie bei Kreditkarten. Das weiß ich nicht.
Ja, ist halt ein anderer Zahlungsdienstleister mit einem eigenen Gebührenkatalog, je nachdem, ja.
Aber
mittlerweile geht's. Visa Debit wird auch ziemlich weit verbreitet genommen, auch in Deutschland mittlerweile. Also das hat sich in den letzten 2-3 Jahren stark gebessert.
Es kommt mehr, aber ich habe immer wieder Fälle, ich weiß jetzt nicht mehr, was das letzte war, aber ich weiß jetzt aus dem Stand mindestens einen Laden hier, die nehmen oder nahmen zuletzt keine Kreditkarte, sondern halt nur so, wie gesagt, das, was Leute unter EC-Karte verstehen. Und ich war neulich nochmal an einer anderen Stelle, da hat mich das auch überrascht, dass es nicht ging. Weiß jetzt aber gerade nicht mehr, was das war. Also das gibt's schon immer noch. Ich hoffe aber, dass das sich auch durchsetzt, auch Kreditkarte. Beziehungsweise, wenn du Kreditkarte akzeptierst, dann klappt eigentlich auch Debitkarte. Oder umgekehrt, glaube ich, wahrscheinlich auch. Aber halt nicht mit der klassischen, weil, ne, die haben dieselbe Struktur, haben eine Sicherheitsnummer, haben so eine Nummer und sowas, das funktioniert fast ähnlich. Einzige Einschränkung.
Weil das eben derselbe Dienstleister ist, eben Visa.
Ja, die einzige Einschränkung bei Debitkarten ist, dass man wohl zum Teil keine so Mietwagenkaution, Hotelblockiergeschichten und sowas machen kann. Aber also deswegen würde ich auch raten, wenn man im Ausland unterwegs ist, auch nochmal eine Kreditkarte sich vielleicht zu besorgen. Aber ansonsten ist es im Wesentlichen, glaube ich, sehr ähnlich.
Das ist aber auch zurückgegangen. Also ich musste jetzt lang nicht mehr bei einem Hotel eine Kreditkartennummer angeben. Früher war das ja, um dich identifizieren zu können, falls sie hinterher feststellen, dass du irgendwie was angestellt hast. Das machen die irgendwie seltener mittlerweile.
Okay, das weiß ich nicht. Das kann sein. Das weiß ich also tatsächlich gar nicht.
Weile lang, wenn sie deinen Perso kopiert haben. Was auch nicht legal ist. Aber sei es drum.
Tja.
Du darfst einen Ausweis nicht vollständig kopieren. Das fällt unter Dokumentenfälschung. Du darfst auch nicht vollständig einscannen. Bestimmte Sachen müssen geschwärzt werden.
Eigentlich.
So, Datenschutztipp am Rande.
Eigentlich müssten die inländischen Hotels ja noch nicht mal mehr Meldedaten erfassen. Warum auch immer sie das jemals mussten. Was für ein, gut, egal, anderes Thema.
Ja, die bösen Terroristen, denk doch mal an die Kinder. Irgendwas wird schon gewesen sein.
Höchstwahrscheinlich, ja. Oder wegen Steuerhinterziehung. Nee, das kann es nicht gewesen sein, das juckt ja keinen. Nee, wahrscheinlich waren es die Kinderterroristen. Die Innovation des Jahres 2024. Hotels müssen keine Meldedaten von Inländern mehr erfassen.
Wow.
Boah, krass. Aber wir sind irgendwie vom Thema KI ein bisschen abgekommen und haben jetzt gerantet, wie die elektronische und technische Infrastruktur hier im Land ist.
Ja, genau. Eine Pointe nämlich noch zu den Forderungen von wegen Gesetzesentwurf, tralala. Da ist die Rede von einer Verbreiterstrafbarkeit, weil strafbar ist nämlich das Weiterleiten oder soll werden das Weiterleiten der Deepfakes. Das heißt, theoretisch hieße das, du kannst für eine direkt Nachricht, also für so, ne, Message an Kontakten in deinem Messenger strafrechtlich belangt werden, wenn das so durchgeht. Was natürlich schon ein bisschen heftig ist.
Ja.
Schickst du Video, gehst du Knast.
Wenn das die Nutzer betreffen soll, dann stelle ich mir das interessant vor, das umzusetzen. Aber naja.
Ja, und die vergleichen das halt mit einem Straftatbestand Cybermobbing und so. Also die Leute, die darüber reden, ist halt auch, der ist auch ziemlich absurd.
Es erscheint mir irgendwie, also ich meine, viele Leute werden solche Sachen gutgläubig verbreiten. Klar, manche Leute auch nicht, aber also.
Ja, okay, das ist natürlich, bin ich auch mal gespannt, wie man damit dann umgeht. Also es kann ja tatsächlich dann Deepfakes geben, die du weiter schickst, weil du denkst, oh scheiße, das hat der Bundeskanzler jetzt wirklich gesagt, guck dir das mal an. Ist das dann auch strafbar?
Also,
weil es gibt ja eine Gesetzeslage in Deutschland, die analog dazu genauso problematisch ist oder zumindest war, ich weiß jetzt nicht, ob sich das geändert hat, mit der Kinderpornografie, wo du dann ein Strafverfahren an der Backe hast, wenn du das Beweismaterial zur Polizei bringst, weil du dann im Besitz von Kinderpornografie bist für diesen Zeitrahmen.
Ja, es ist etwas,
genau, das geschickt hat oder so, damit sie es der Polizei zeigen kann.
Oder ja, es war ein bisschen komplexer, aber genau, das haben sie tatsächlich entschärft oder so, oder es ist in der Entschärfung, da gab es, aber ich glaube, das war jetzt durch. Das war sogar tatsächlich in meiner aktuellen Vorbereitung. Kindesmissbrauch, Bundestag senkt Mindeststrafe für Verbreitung von Missbrauchsbildern. Genau, 16. Mai war das offensichtlich. Aber ob das jetzt schon, ich nehme an, dass es dann auch inzwischen schon schon offiziell, gehe ich mal von aus. Das, ne, jetzt wahrscheinlich hat die Bild wieder geschrieben, jetzt alles furchtbar, aber das war nur, hatten wir ja schon erklärt, das war nur, um so absurde Verfolgungszwangsszenarien von Leuten, die halt, wie im Fall dieser Lehrerin, Beweise sichern wollen oder auch überhaupt nur erstmal wissen wollen, ob es überhaupt eine Straftat gibt. In dem Fall war das ja gar nicht klar, da schon zu Strafverfolgung geführt hätten und auch nicht verhinderbarer Strafverfolgung, was halt keinen Sinn macht. Du musst halt in der Lage sein, wenn es kein offensichtliches Verbrechen oder kein schuldhaftes, weiß ich nicht, Verhalten der Person gibt, die da die Beweise hat, dann ist das halt Quatsch, die zu verfolgen. Du musst halt die Leute verfolgen, die es halt ursprünglich verbreitet haben. Das wäre halt das, was man haben will. Deswegen diese Änderung ist aber glücklicherweise durch. Das war halt schon damals ja Quatsch, als das beschlossen wurde von der Großen Koalition damals. Das haben sie jetzt gefixt. Ja, schlecht gemachte Gesetze, generell eine schwierige Sache. Das haben wir leider öfter. Ja. Entweder wegen irgendwie mit heißer Nadel gestrickt oder von Leuten ausgearbeitet, die zu wenig Plan haben. Oder natürlich zum Teil auch von Lobbys beeinflusst, wie jetzt bei der Chat-Überwachung zum Beispiel das gewesen wäre, die irgendwie ein sehr einseitiges kommerzielles Interesse daran haben, bestimmte Gesetze halt so oder so erlassen werden. Ja, alles leider schwierig. Naja, ich habe schon gesehen, dass Startups, also okay, das ist jetzt natürlich auch aus interessierter Richtung, ich glaube, da geht es eigentlich um Rechtsberatung, aber ich habe schon einen Podcast gesehen, so drakonische Strafen drohen, man sollte lieber im Zweifel irgendwie, ich weiß nicht, wie sie es formuliert haben, irgendwie seinen KI-Einsatz vorher rechtlich abklären lassen, bevor man da irgendwie in diese KI-Regulierung der EU reinläuft, weil gefahrengeneigte Dienste oder ich weiß nicht mehr, wie sie es formuliert haben, also gefährliche KI-Anwendungen ist man schneller drin, als man denkt, so mäßig. Das heißt, da habe ich schon erste Einschläge in der Startup-Medien-Bubble wahrgenommen. Ich bin mal gespannt, was daraus noch kommt. Ne, wir sind also, habe ich jetzt auch erst wieder gehört, in dem Kontext, die USA machen vor, die Chinesen machen nach und wir versuchen das Ganze irgendwie zu regulieren und machen halt ansonsten im Wesentlichen nicht sehr viel. Ich glaube nicht, dass das der beste Weg ist. Umgekehrt muss man aber auch sagen, dass so, es gibt ja so News hier, Apple hat jetzt diesen KI-Assistenten in Zusammenarbeit mit OpenAI und ich glaube auch noch mit Google gelauncht, beziehungsweise angekündigt, das zu launchen, aber nicht in der EU, weil sie angeblich noch mehr Zeit brauchen für die Compliance mit den EU-Regeln. Da sieht es halt, habe ich auch Kommentare zugehört, schon ein bisschen so aus. Klar, die wollen ein bisschen vorsichtig sein, die sind gerade unter verschärfter Beobachtung einerseits, aber andererseits wurde denen da schon auch unterstellt, dass sie versuchen, ihre Kunden so ein bisschen zur Lobbyarbeit bei der EU-Kommission zu missbrauchen. Und ja, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich weiß nicht, ob es jetzt Leute gibt, die wirklich so dringend eine schlauere Siri brauchen, die vielleicht jetzt es auch schafft, auf Fragen irgendwie sinnvoller zu antworten. Das ist zwar ein vielleicht nice-to-have-Feature, aber ich glaube nicht, dass das für Leute zentral ist. Plus, das ist eigentlich das Feature, mit dem Apple seine neuen iPhones, glaube ich, vermarkten will, weil ansonsten haben die ja jetzt nicht sehr viel Fortschritt. Und ob das dann funktioniert, dass sie einerseits versuchen, damit den Absatz zu pushen und andererseits Leute zu überzeugen, die EU-Kommission zu überzeugen, ihre KI und generelle Apple-Regulierung runterzufahren, weiß ich ja jetzt nicht.
Jetzt ist die Frage, wen sie da überzeugen wollen. Also der stinknormale 0815-Verbraucher ist da, glaube ich, nicht so interessant, aber da gibt es ja auch etwas größere Stakeholder, die da ein bisschen mehr Geld auch bewegen, die dann politisch mehr Einfluss nehmen können. Also es gibt ja noch Unternehmen, die da mit involviert sind, denke ich mal.
Ja, aber wen juckt das, ob jetzt dein iPhone jetzt KI-Siri hat?
Naja, den Aktienkurs zum Beispiel.
Ja, okay, die Aktionäre, aber das ist ja dann, die könnte ja dann umgekehrt jucken, dass das iPhone sich in Europa vielleicht nicht so gut verkauft, wenn das Alleinstellungsmerkmal da nicht dabei ist.
Ja.
Ja, aber das macht dann ja keinen Druck auf die EU, sondern auf Apple.
Das sind ja, also da muss ja schon so ein bisschen mehr dahinter sein, als dass sie einfach nur ihre User darauf stoßen wollen, denke ich mal. Also ich bin mir gerade nicht klar im Klaren darüber, was die Struktur genau ist. Aber es klingt doch so, als wollten die da irgendwem mit überzeugen, mit ins Boot holen, der eben mehr Einfluss hat. Weil ansonsten funktioniert Lobbyarbeit ja nicht. Lobbyarbeit kommt ja von beiden Richtungen immer. Du hast ja dann schon Multiplikatoren, die Leute darauf bringen. Ich meine, es werden ja auch, weiß ich, sowas wie, ja, wie heißt das, diese Redakteure oder sowas aus dem journalistischen Bereich, die dann sagen, ah, die EU hält uns wieder zurück.
Ja, natürlich.
Dass ich denke, so Populismus entsteht. Gut, dann hast du natürlich, also mit diesem Multiplikator und doch wieder relativ viele Leute, die eine bestimmte, also die diese Stimmung dann haben, so von wegen EU-nervt.
Ja, aber die Frage ist,
so weit gehen kann, dass sogar das Wahlverhalten sich ändert. Das
ist richtig. Die Frage ist aber, wendet sich das gegen die EU oder gegen Apple? Weil du kannst ja genauso sagen, ja, Apple, stellt euch mal nicht so an, sorry, so sind halt die Gesetze, dann haltet euch halt dran.
Ja, aber Apple ist, glaube ich, besser im Marketing als die EU-Gesetzgeber.
Erstmal ja, aber du hast schon, also viele Leute finden das schon auch ganz sinnvoll, so Gesetze grob zu befolgen, wenn du sie fragst. Also ich glaube, du darfst nicht unterschätzen, wie klar, Gesetze sind immer umstritten und sowas, aber wenn das dann erstmal so ist, glaube ich, dass das schon auch ein, wie soll ich sagen, ob die Leute dann wirklich das hinterfragen, weil das hat ja auch, okay, die positiven Auswirkungen sind sicherlich nicht so gut kommuniziert, da gebe ich dir recht. Mhm. Aber ich weiß nicht. Also nee, zumindest der Beitrag, den ich dazu gehört habe, die gehen davon aus, dass es eher auf Apple zurückfallen wird.
Also schön wäre es, aber du hast ja auch zum Beispiel bei DSGVO heute noch Leute, die nicht verstehen, warum das gut ist, dass ihre Daten damit geschützt werden. Die glauben diesen Käse auch noch, dass wenn man DSGVO wieder abschaffen würde, dass Deutschland dann auf einmal technologischen 10-Jahres-Sprung nach vorne machen würde, was natürlich kompletter Käse ist. Das wird auch immer dann in irgendwelchen Kontexten gebracht, so von wegen DSGVO verhindert Medizinforschung oder was weiß ich.
Ja, andererseits hatte das ja auch keinen Einfluss auf die Gesetzgebung, also jedenfalls keinen mir erkennbaren.
Zum Glück.
Ja, also.
Ich meine, es ist ja auch nicht garantiert, dass dieser komische Trick von Apple jetzt irgendwas bewegt, aber ein Versuch ist da, der ist erkennbar.
Würde ich halt auch so sehen. Also ich meine, wir werden es sehen, aber ich glaube eher, dass das nicht funktioniert, oder ich hoffe auch eher, dass das nicht funktioniert. Nicht, weil ich jetzt so ein super Fan von der aktuellen EU-KI-Regulierung bin, sondern weil ich Fan von der EU-Regulierung großer Tech-Konzerne, die ansonsten kaum noch zu kontrollieren sind, bin. Und dafür ist ja gerade der Digital Markets oder Services Act, ich weiß immer nicht, welcher ist ja dafür gedacht. Und ich meine, Apple hat auch den großen Mittelfinger ausgepackt. Ne? Wir denken an so Sachen wie die sehr entgegenkommende Gestaltung der Regeln für europäische App-Stores, die Vorwürfe,
ja gut, das gab auch einen Bumerang. Das ist
ja
nicht so gut ausgegangen für Apple.
Ja, die Vorwürfe, dass sie jetzt doch wieder den Epic Games Store irgendwie ausbremsen würden, die was war da noch? Ich weiß jetzt nicht genau, was alles da inzwischen passiert war.
Ja, sie sind auf jeden Fall auf Krawall gebürstet, das sieht man. Und ich sag mal so, in dieser KI-Branche ist es ja auch gang und gäbe, komische politische Taschenspielertricks zu versuchen. War das nicht Elon Musk, der gefordert hat damals von wegen, ja, müssen die KI-Forschung jetzt für so und so viele Monate unterbrechen und uns mal im Klaren darüber werden, was die ethischen Grundlagen sind. Bis dahin sollten wir echt nicht weiterforschen. Und was im Hintergrund hat halt sein Unternehmen weitergeforscht. Und einfach nur versucht, die sein. Konkurrenten ein bisschen zu bremsen,
mit ja, das war, ins
Gewissen reden.
Das war ja damals schon durchschaubares Manöver.
Aber so Sachen, ich meine, das ist ja jetzt auch nur wieder ein komisches Manöver. Und so Sachen sind irgendwie jetzt gang und gäbe. Also die versuchen alles. Und es ist ja auch so, dass nicht nur die Politik, sondern auch die Märkte manchmal auf die absurdesten Sachen sehr empfindlich reagieren. Das war doch damals, ich glaube, es war Aprikosensaft, auf den dann Blockchain draufgedruckt wurde. Und dann ging der Aktienkurs hoch.
Das kann sein, da war irgendwas.
Also irgendwie so Leute, also man kommt manchmal erstaunlich weit mit absurdem Bullshit. Und im Vergleich dazu ist das ja noch ein plausibles Manöver. Also moderne Wirtschaft mit irgendwelchem Digitalkram ist einfach nur noch arbitrary Bullshit-Bingo. Manchmal. Ich meine, okay, solche komischen Hype-Sachen, so dieser Blockchain-Saft und so, das ist halt sehr, sehr kurzlebig. Das hier ist jetzt wiederum ein bisschen mehr durchdacht vielleicht, mit eher langfristigen Folgen, aber weiß ja nicht. Effekten. Aber ja.
Leider alles schwierig. Alles schwierig. Das Problem ist, da hängen halt auch so Sachen wie, ich weiß nicht, hast du mitbekommen, dass VW irgendwie ein Joint Venture mit Rivian, glaube ich, startet?
Nee, wer ist das überhaupt? Das habe ich verpasst.
VW, das ist ein Autobauer aus Wolfsburg.
Ah, ich habe gehört, die machen Diesel.
Ja, genau, die hatten da mit Diesel hatten die da so eine größere Sache am Laufen. Genau, also die machen ein Joint Venture mit Rivian, den bekannten Elektro-Auto und ich glaube auch LKW-Bauern aus den USA. Der Punkt ist mutmaßlich wegen so Sachen wie Know-how im Bereich Software und ja, ich weiß nicht, ob autonomes Fahren an der Stelle auch ein Punkt ist. Dazu gab es aber nochmal eine andere Meldung. Aber zumindest das Know-how für die Software soll wohl nicht unwesentlich hier Treiber der Zusammenarbeit sein. Weil halt VW Probleme mit ihrer Software-Sparte Caria hat. Die halt schon mehrfach irgendwie nicht zeitgerecht liefern konnten. Und für mich passt das alles in ein Bild, ne? Das sagen wir jetzt auch nicht unbedingt zum ersten Mal. Da haben wir das, dann habe ich kürzlich so ein, wie ist der Stand bei autonomem Fahren? Da ist wohl Waymo, Google-Tochter momentan, wie es aussieht, vorne beim vollautonomen Fahren. Jedenfalls hat das der Beitrag so dargestellt. Einfach weil das natürlich ein sehr hohes Investment erfordert und meiner Meinung nach auch, weil die eben aber auch in der Lage sind, die Infrastruktur zu haben. Deswegen passt das für mich alles in ein Thema, weil dadurch, dass wir in dem kompletten Bereich, also Internetunternehmen, Softwareunternehmen, Cloudunternehmen, jetzt AI-Unternehmen und auch Startup-Finanzierung in dem Bereich nicht so stark aufgestellt sind wie die USA und China, in Europa, nicht nur in Deutschland, haben wir halt auch keine Infrastruktur, auf der man dann aufbauen könnte. Also selbst wenn jetzt ein Autobauer Milliarden investiert, um eine Software-Sparte aufzubauen, fehlt der Austausch, wie das halt in Hubs ist, wo das halt schon lange, also ne, wenn du seit 50 Jahren Software baust und Hardware, dann hast du da Leute rumlaufen, die das halt können. Wenn du das hier in Deutschland neu aufziehst, ja, es gibt auch hier Orte, wo das der Fall ist, aber das sind halt viel kleinere Orte und viel weniger Leute. Und du hast auch nicht die Anziehungskraft von Leuten aus dem Ausland, wie das amerikanische Unternehmen zum Teil haben. Oder das amerikanische Einwanderungsregulatorium. Das heißt, es ist irgendwie, das ist ein bisschen wie bei Zulieferindustrie und Autos. Es ist relativ viel dahinter, so ein Produkt auf den Weg zu bringen. Aber wenn du die Infrastruktur dafür nicht hast, dann ist es extrem aufwendig, die aufzubauen. Und wir haben die vielleicht bei Autos klassischerweise, aber eben nicht bei Software. Und zwar bei nichts in Software. Wir haben SAP, wir haben kleinere Unternehmen, wir haben, ja, da hört es auch fast schon auf, wir haben ASML im Hardware-Bereich, aber die sind schon wieder an einem ganz anderen Ende der Wertschöpfungskette. Wir haben ARM in UK, das ist ziemlich gut. Aber ansonsten, wo gibt's hier Hotspots, wo gibt's hier Hubs, wo Leute verschiedene Unternehmen kennenlernen und die sozusagen die Kenntnisse vom einen Job im nächsten weiterverwenden. Wo könntest du hier aufsetzen, wenn du sagst, ich will hier richtig innovative Sachen machen? Natürlich gibt's solche Ansätze hier immer wieder. Ich glaube, also Mistral ist ein französisches Unternehmen im AI-Bereich. Die sind wohl gar nicht so schlecht. Ich bin nicht ganz sicher, was ist mit Anthropic? Wo kommen die her? Mit ihrem Claude-Modell sind die sehr, sehr gut aufgestellt. Ich weiß aber gerade nicht, wo die herkommen.
Ich auch nicht. Kenne ich die überhaupt?
Auch Kalifornien. Ja gut, überrascht nicht. Es ist halt viel einfacher, auf ein existierendes Ökosystem, auf so eine neue Technologie aufzusetzen. Weil mit Bitcoin-Mining hat Nvidia sich eine goldene Nase verdient mit ihren Rechenbeschleunigern und plötzlich kannst du die für KI verwenden, grob gesagt. Natürlich gab es die auch für Data Center schon als High-Performance-Computing-Anwendung und sowas, aber letzten Endes, wir haben irgendwann beschlossen, dass wir diese ganze Entwicklung nicht mitmachen und jetzt machen wir aber auch die komplette Konsequenz dieser ganzen Entwicklung nicht mit. Das heißt, wir haben keine Experten dafür, wir haben keine Infrastruktur. Wir können uns glücklich schätzen, wenn wir hier für ein paar 10 Milliarden irgendwelche Investments bekommen, weil hier halt doch irgendwie ein bisschen lokale Data Center und lokale Entwicklung stattfinden müssen. Aber das passiert ja alles nicht hier, sondern das passiert halt woanders. Und das ist, glaube ich, ein strukturelles Problem. Und da werden wir auch noch sehr viel Geld für versenken, wenn wir das nicht, also entweder indem wir die Sachen dann lizenzieren und zukaufen, Stichwort Software-Defined Car, dann ist halt der Mehrwert beim Auto irgendwann in der Software. Nicht der komplette, aber erstaunlich viel wahrscheinlich. Und wenn du das nicht machst, dann macht das halt Google oder Apple oder, keine Ahnung, wer auch immer. Aber sicherlich kein europäisches Unternehmen, jedenfalls sehe ich jetzt keins. Und das trifft halt auch bei anderen Wertschöpfungsketten zu. Also zumindest im Bereich Endanwenderprodukte sind wir sowieso nicht sehr stark klassischerweise, aber sicherlich auch im Maschinenbau. Je mehr Software-Know-how und Datenverarbeitungskompetenz gefragt sind, desto mehr leiden wir, glaube ich, drunter, dass wir diese vernetzten Hubs und diese vernetzten Strukturen nicht haben. Naja. Wort zum Sonntagende.
Sure.
Und ich meine, gegen die Risiken von KI kannst du in der EU, weiß ich nicht, kannst du dir den ganzen Tag Regulierungen ausdenken. Das hilft aber nichts, wenn, weiß ich nicht, wenn Fake-Bilder in Russland entstehen oder in anderen Gegenden der Welt, wenn die KI irgendwo, wo auch immer trainiert wird. Ja. Und du hier nur die Auswirkungen filtern kannst. Ja, kann sein, dass dann Lieschen Müller kein Bild von Olaf Scholz beim Currywurstessen generieren kann. Aber ich glaube, das ist auch nicht das, was man da verhindern muss.
Ja, das ist tatsächlich das Problem. Also, ja, so ein Deepfake oder wie auch immer man das in Zukunft nennen will, weil ich glaube, der Begriff Deepfake, der verläuft zu langsam im Sande. Ein KI-generiertes Video, das so richtig politischen Schaden anrichtet, käme vielleicht auch tendenziell eher aus dem Ausland oder.
Ja, natürlich.
Oder der
Autor. Können das ja hier nicht entwickeln.
Ja. Oder wie das halt bei so internetgenerierten Daten ist, gibt sich der Autor einfach nicht zu erkennen.
Auch noch ein Punkt, ja.
Durch aber die Art, wie so Videos sich typischerweise verbreiten, ist es schon recht schwierig, nachträglich zu pinpointen, wo es herkommt. Was auch dann der Grund sein könnte, warum man eher die Leute, die es weiterleiten, belangen will, weil an die kommt man noch dran.
Ja, ich glaube halt nur nicht, dass das die Antwort ist.
Nee, so gut ist das nicht. Naja. Wo ich es gerade hier sehe, es gibt noch mehr komische Sachen mit seltsamen Ideen, ist jetzt vielleicht ein kleiner Themensprung. Aber hast du die Walkie-Talkie-App, hast du das mitbekommen? 1010?
Da war was, ja, warte. Die. Boah, was waren da? Was? Ich habe da was mitbekommen.
Das ist so eine App aus Frankreich und wenn du die aktiv hast, benimmt sich dein Handy wie ein Walkie-Talkie. Das heißt, man schickt dir nicht Text, sondern Sprachnachrichten und die laufen direkt und sind dann wieder weg.
Mhm.
Also fast wie bei Sprechfunk, nur halt eben nicht mit dieser Reichweiteneinschränkung, weil das geht ja übers Internet.
Mhm.
Und alles, was ich darüber gelesen habe bisher, sind einfach nur Berichte, was irgendwelche Jugendpsychologen und ähnliche Leute darüber denken. weil die User Experience oder so, oder wie viel Spaß das macht, hat zumindest, was mir so begegnet ist, gar niemand geschrieben, sondern alle so, ach du Scheiße, unsere Kinder werden komplett ausrasten und psychisch zerbrechen. Was mich viel mehr fasziniert hat, ist, wie zum Geier kommt man auf die Idee, dass sowas eine coole App sein könnte und warum verbreitet sich das schon wieder wie ein Lauffeuer? Also zumindest liest sich das so. Ich kenne keinen, der einen kennt, der das benutzt, aber die Artikel wirken so.
Klar.
Und natürlich Datenschutzbedenken, weil diese App erlaubt, man muss diese App erlauben, immer auf das Mikrofon zugreifen zu können. Das ist vielleicht auch ein bisschen sketchy. Aber das nur so am Rande.
Ja, aber offensichtlich schaffen sie es umgekehrt halt auch, das auch bei ausgeschaltetem Bildschirm aktiv zu halten, was natürlich im Prinzip im Sinne von so einer App wäre.
Ja, muss ja, genau.
Also natürlich, es hat immer zwei Seiten. Aber ich meine, in einer französischen Firma würde ich da ein Stück weit unter mehr Vertrauen entgegenbringen, als ich sag mal bestimmten anderen Regionen, wo die herkommen könnte.
Ich schaue gerade auf Google Play, was da so die Stats sind. Also Rezensionen sehr gut, 4,6 Sterne. 5 Millionen plus Downloads, nicht wenig. USK ab 0. Okay.
Ja, gut, okay. Ich meine, das. Also,
ja, aber damit haben sie halt das freigegeben für alle Kinder und so. Das, selbst WhatsApp war ja irgendwie ab 12, ab 16, ich weiß jetzt gar nicht mehr.
Weiß ich nicht. Aber ja, ist tatsächlich ab 12. Wegen Chats. Interessant. Komisch.
Ja. Ja,
verstehe ich nicht.
Er macht ja auch Chats, also es gibt, glaube ich, auch Textnachrichten.
Das ergibt vielleicht tatsächlich keinen Sinn, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ja, ist mir irgendwo begegnet. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, in welchem Kontext. Ob es da irgendwie um Kritik ging oder um das gibt's jetzt auch oder um ah krass, dass das aus Frankreich kommt, irgendwie sowas.
Ja.
Also ich habe es jetzt auch noch nicht ausprobiert und kenne auch niemanden, der es verwendet, aber
ich finde es ein bisschen seltsam vom Konzept. Vielleicht ist das jetzt mal so kurz so ein Trend. Das wird wahrscheinlich ja an Schulen wahrscheinlich sehr viel passieren, weil das ist mal was Neues und die Großen, die machen das nicht. Und dann, weißt du, wie Kinder halt so sind.
Klar.
Wird sich das wahrscheinlich mal für ein paar Wochen oder Monate verbreiten, bis es wieder langweilig geworden ist. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass ein paar Kinder dann wirklich fies gemobbt werden, weil du musst ja sowieso immer alles mitmachen, sonst bist du ein Außenseiter. Und da wird es wahrscheinlich ein paar Kinder geben, die dann so, weiß ich nicht, morgens um 3 mit Furzgeräuschen geweckt werden oder so.
Das
wird auf jeden Fall passieren. Ich meine, so sind sie halt.
Ja, ich meine, das ist wahrscheinlich tatsächlich zu erwarten, ja. Aber
cool fände ich es, wenn das Leute dazu inspirieren würde, sich tatsächlich mit richtigen Walkie-Talkies zu beschäftigen. Aber ich glaube, da habe ich zu große Hoffnung, weil so richtiger Sprechfunk ist ein spannendes Thema. Oder Amateurfunk, das ist cool.
Aber dann natürlich wieder Reichweiten begrenzt. Stell dir vor, 100, also zehntausende Kinder würden über den Amateurfunk herfallen, ich weiß nicht.
Das wäre cool, wenn sie es richtig machen und lernen würden, das wäre cool. Und Amateurfunk ist halt eine richtig geile Challenge, weil da geht es ja unter anderem darum, das Reichweitenproblem in den Griff zu kriegen. Ohne. Oder vielleicht auch mit ein bisschen Internet, aber so Repeater und sowas richtig nutzen und so. Oder den Mond benutzen, um das Signal zu reflektieren.
Es klingt ein bisschen.
Das ist cool.
Zwei, drei Level mehr sophisticated, als was diese Walkie-Talkie-App-Kids heute leisten könnten.
Boah, hast du dich gerade komplett über eine ganze Generation hier negativ geäußert?
Macht man das nicht? Ich habe gehört, dass das über die Generation Z zum Beispiel generell en vogue ist, das zu tun. Ich dachte jetzt, mit der Generation Alpha kann man das vielleicht auch machen. Die spielen auch alle Roblox und Minecraft. Was können die Amateurfunk?
Wo kommt das eigentlich her, dieses Generationenvorurteilsbesprech-Ding?
Das haben bestimmt die Boomer sich ausgedacht.
Okay, bei der Vorlage, yo. Touché. Wild.
Nichts für ungut. Ja. Wie kommen wir da jetzt weiter?
Ich weiß auch nicht.
Ich bin
auch darauf hängen geblieben jetzt. Ich mach diesen Tab jetzt wieder zu.
Ich glaube, wir sollten, genau, wir machen jetzt mal schnell die Rubriken und dann machen wir noch schnell fertig. Podcast-Episode. Ich fange mal mit dem Podcast an, weil das hatten wir am Anfang als erstes. Ich habe mal wieder einige Podcasts gehört, ganz viele neue, alte. Und was ich jetzt hier mal empfehlen wollte, auch wenn das eigentlich eine untypische Episode von dem Podcast ist, es gibt aber in dem Podcast noch eine Rubrik, sehr kompliziert, wo die dann schon wieder gar nicht so untypisch ist. Und zwar Nerd Talk. Und in dem Fall Nerd Talk Extended. Das ist also eine Rubrik, aber das ist im selben Feed. Aber also lasst euch nicht verwirren. Ich verlinke die exakte Folge und den Podcast. Mehr kann ich leider nicht tun. Videodrom, die größte Videothek Deutschlands. Ich habe mich ein bisschen mit Videotheken beschäftigt. Und das Videodrom ist eine Videothek in Berlin. Zumindest nach dem Podcast, als der aufgezeichnet wurde. Ich glaube, das war 2020 oder 21. Wurde schon ein bisschen her. Damals von der Auswahl her, nicht von der Fläche, die größte Videothek Deutschlands. Und ja, ich finde es ein sehr, es sind 3 Stunden, glaube ich. Also da wird wirklich viel Videotheken-Insider-Wissen gedroppt und so, wie sich das entwickelt hat und was deren Herangehensweise ist. Und die sind halt wirklich so independent und haben halt so ihren Anspruch daran. Und ich finde es auch eine sehr, sehr, also sowohl eine sehr sympathische Interview-Gästin als auch irgendwie vom Thema her, wie gesagt, weil ich das gerade interessant fand, habe ich das mir angehört. In dem Podcast geht es meistens eher um Filme, aber halt auch um so ein bisschen Sachen hinter den Kulissen. Diese Extended-Sachen, da gibt es auch jetzt, das will ich mir anhören, was über der Geschäftsführer eines Multiplex-Kinos, also sowas. Aber es geht auch um Filme oder um, ja, also einzelne Filme, Genres und sowas alles. Ich kenne den Podcast sonst noch nicht, aber mutmaßlich, den gibt es auch schon lange, werden die das auch sonst ganz gut machen. Wenn ihr euch also für Filme interessiert oder auch für hinter den, bei Filmen ist hinter den Kulissen ein richtig, richtig passendes Bild, dann könnte das für euch ein spannender Podcast sein. Nerd Talk über Filme und alles, was damit zusammenhängt. Und diese konkrete Folge halt, das Interview mit der, ich weiß gar nicht, ob sie Mitinhaberin ist oder da nur arbeitet, aber sie ist offensichtlich mit dem Inhaber zusammen vom Videodrom in Berlin. Muss ein cooler Laden sein, nach dem, was man da so hört. Gibt es auch noch. Hatten noch mal eine Krise 2021, aber scheint es noch zu geben. Drücken wir die Daumen, dass das so bleibt.
Jo, wir nutzen die Tatsache, dass wir so eine lange Pause hatten, um mit einem Breaking Change zurückzukommen. Nämlich diesmal gibt es das Meme der Episode.
Oh mein Gott, wir sind nicht mehr API-kompatibel.
Direkt alles force-pushen und noch mehr kaputt machen.
Oh Gott.
Dieses Mal wird das Meme aufgrund aktueller Begebenheiten normale Kartoffeln auf die Eins. Normalerweise bin ich da ja wirklich an der Speerspitze und weiß Bescheid. Aber das hier musste ich nachgucken, weil ich mich echt überhaupt nicht für Fußball interessiere. Es tut mir leid.
Also für diejenigen, die gar nicht rauskommen, es war ja EM. Es ist noch. Man neigt vielleicht dazu, das so ein bisschen vergessen zu haben, weil Deutschland raus ist, aber es ist auch noch. Und heute tatsächlich, wir nehmen auf am Tag des zweiten Halbfinalspiels hier Dings gegen Bums. Genau. Gegen die anderen da. Ich glaube Niederlande, England oder sowas war das. Die läuft also noch, sorry. Aber Kartoffeln auf die Eins bezog sich natürlich auch gerade auf die deutsche Nationalmannschaft. Aber bitte.
Ja. Also das wusste ich erstmal nachschauen, wie das entstanden ist, weil das ist ja immer das Interessante an dem Meme, nicht nur wie es verwendet wird, sondern wo kommt es her. Und das ist so, mit Zähneknirschen rede ich jetzt darüber. Es gibt ja eine komische Art TikTok-Videos, wo Leute irgendwas ranken müssen, meistens Essen. Und also so, weiß ich nicht, irgendwie Nudelgerichte und dann poppen da über, es ist halt so ein Filter wieder, poppt über dem Kopf, wenn man so sein Selfie-Video macht, ein Gericht auf und man muss dann das auf Platz 1 bis 9 oder 1 bis 10, ich glaube 1 bis 9 meistens, einordnen. Ja, gibt es, glaube ich, Varianten. Und ich weiß nicht, warum man sowas machen sollte, ich verstehe noch weniger, warum man sich das anschaut, aber gut, es ist wohl irgendwie, sehen das 5,6 Millionen Leute anders und haben sich angeschaut, wie, wer ist der Typ, Florian Wirtz, Kartoffelgerichte einordnet auf einer Skala von 1 bis 9. Und ja, da hat er halt die Kochkartoffeln als normale Kartoffeln bezeichnet und auf die 1 getan. Und das war dann irgendwie schon genug, um komplett viral zu gehen, zitiert zu werden, einen Schlagersong gewidmet zu bekommen. Und ich sehe und staune, aber so ist das halt. Das sind da diese Eigendynamiken, für die wir das Internet kennen und lieben.
Also da kommen natürlich zwei Sachen zusammen. Ich weiß nicht, inwieweit du das sonst so beobachtest, also gerade in Streams oder auf YouTube, aber natürlich auch in den Kurzvideo-Vermarktungs- und Verbreitungswegen sind diese Tierlists, also so dieses, keine Ahnung, 1 bis 9, A bis F, was auch immer, dieses Ranking von allem Möglichen. Auch normalerweise in so einer Farbgebung, so Regenbogenfarben oder sowas sehe ich hier. Es gibt tiermaker.com, da kannst du ja selber sowas bauen. Die ganzen Streamer machen sowas die ganze Zeit.
Die kenne ich noch, diese Oldschool-Varianten, die das so in diese japanischen Bewertungen einordnen, so F bis S oder manchmal auch Schulnoten oder manchmal amerikanische Schulnoten A bis E oder A bis C, D, F.
Du hast recht.
Und dann aber dieses Japanische mit dem S und S plus gibt es auch manchmal. Das ist schon älter. Also das gab es schon vor 10 Jahren halt auf Imageboards. Das kenne ich. Und das hat natürlich auch Videovarianten bekommen, wo die Leute dann erklären, warum sie was wohin ranken. Das war dann erheblich spannender, als einfach nur das Bild dahin geklatscht zu bekommen.
Also seit wann es das gibt, weiß ich nicht, aber klar, das ist nicht ganz neu, aber ich beobachte das halt einfach sehr viel immer wieder. Also keine Ahnung, vor 2 Tagen, okay, das ist jetzt natürlich auch nur rausgegriffen, aber vor 2 Tagen hat zum Beispiel Papa Platte im Stream irgendwie Handy-Games seiner Kindheit auf so einer Tierlist gerankt oder keine Ahnung, es gibt's also wirklich gefühlt jeder dritte Just-Chatting-Stream verwendet irgendwie so ein Template irgendwie und rankt irgendwelche Sachen. Seien es andere Streamer, Obst, Kartoffelsorten, was auch immer. Also
das war schon 2-3 Mal in und jetzt F. ist halt, jetzt ist gerade nochmal, gibt der Hype nochmal richtig Gas mit diesem Meme, mit diesem Format.
Ja. Genau, und die zweite oder die Variante davon ist dann diese, eigentlich ist es ja so eine AR-Lens-Geschichte, also so, du bist in dem Video und dann hast du aber so über deinem Kopf oder wo auch immer hast du so ein Ding, was so durchswitcht oder sowas und dann sagt das normale Kartoffeln und dann musst du das auf einzelne Ranks packen und dann, ne, dann am Ende hast du so ein Ranking und dann steht vielleicht die normale Kartoffel auf der 1 oder eben auch nicht und Pommes auf der 2 und ich weiß nicht, Kartoffelsalat, Bratkartoffeln, whatever. Das heißt, das ist natürlich so ein bisschen die Gen Z oder vielleicht auch schon bald den Alpha-Variante davon, eben mit TikTok-Filtern, Snapchat-Lenses oder Instagram, wie auch immer das da gerade heißt, dass du das nochmal so interaktiv im Video einbindest.
Ich weiß nicht, ob ich aufgrund meiner üblichen Videokonsumquellen da einen Bias habe, aber ich habe so den Eindruck, das wird bevorzugt von Leuten gemacht, die einen heftigen Sprachfehler haben, was die ganze Sache nicht weniger absurd macht.
Ja, das ist nochmal ein extra Meme. Es gibt, ich weiß nicht, ob das der eine Typ, den man da immer sieht, angefangen hat, aber es gibt so einen Typen, der dann die Sachen, am Anfang war das nicht ganz für alle offensichtlich, dass der das absichtlich falsch vorliest, aber der liest dann die Sachen so komplett falsch vor und rankt die dann und das ist halt irgendwie Content, der super funktioniert und das haben dann auch schon wieder Leute kopiert.
Ja, also gab es ja auch unabhängig von den Rankinglisten so den einen oder anderen Content-Creator, der damit aufgefallen ist, also wirklich einen echten Sprachfehler zu haben. Also ich glaube, Max Pro zum Beispiel ist so einer.
Kenn ich nicht.
Ja, ich bin wieder viel zu tief drin in der Szene.
In der Tier-Ranking-Szene?
Nee, der macht keine Tier-Rankings, der macht Kochvideos.
Ach so.
Und kocht über gigantische Portionen, isst die komplett alleine und ist total dürr. Also das ist so, das ist so ein komplett skurriles Gesamtbild.
Ist das die Mukbang-Szene oder ist es noch was anderes?
Das ist noch was anderes.
Okay.
Glaube ich.
Oder Mukbang, ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen ein paar Dinge mal irgendwann erklären, aber das können wir nicht alles jetzt leisten.
Ja, jetzt sind wir mal wieder richtig in der Netzkultur drin hier. Ja,
ja. Ja. Mukbang machen wir dann anders. Tierlisten, genau, vielleicht können wir den Typen raussuchen, aber das führt jetzt eigentlich zu weit. Die Kartoffeln sind auf der 1, also.
Wir kommen später nochmal auf die Tierlisten zurück, glaube ich.
Das wird die letzte
Episode sein, der wir das erwähnen. Wir sind Elon Musk lange nicht losgeworden, jetzt werden die Tierlisten an uns kleben.
Wir machen einfach mal eine Lieblings-Podcast-Tierliste. Nein, bloß nicht, das würde...
Boah.
Alle auf die Eis, auf Eis, manche auf A.
Ich habe mich ja vor vielen Jahren und auch kontinuierlich danach, mal heute noch, mit Leuten darüber unterhalten, was ist denn so Content, den man produzieren will, wenn man so YouTube-Videos macht zum Beispiel. Also hauptsächlich YouTube-Videos interessieren mich persönlich immer noch am meisten. Und sehr viele Leute haben mir gesagt, boah, mach bloß keine Top-10-Videos, Top-10 der bla bla bla. Oder meine 7 besten Schnürsenkel oder so weiter. Ja, hätte ich mal besser, weil Das kommt immer wieder in irgendeiner Variante. Top irgendwas oder Ranking irgendwas, Tier irgendwas.
Ich glaube, wenn jemand sagt,
einfach Evergreen-Content, den kannst du immer produzieren.
Ich glaube, wenn jemand sagt, das nervt mich total, dann musst du genau das machen, weil dann ist das gerade der große Trend, dem man eigentlich nachlaufen sollte. Ist das noch ein Weg, der man folgen kann?
Also etwas, das nervt, ist etwas, das stark wahrgenommen wird. Und wenn du Marketing betreibst und YouTube-Videos und TikTok-Videos und so weiter sind nichts anderes als Marketing, gibt es nichts Besseres, als stark wahrgenommen zu werden. Das heißt, Mission erfolgreich. Nur ein nerviges Marketing-Video ist ein gutes Marketing-Video. Oh, hoffentlich habe ich das jetzt nicht zu laut gesagt.
Das heißt, wir müssen
das war jetzt keine Content-Creation-Empfehlung.
Heißt das, wir müssen jetzt auch KI-generierte Musik in diesen Podcast einbinden, einfach weil das jetzt alle tun und es nervig ist?
Nee, KI-generierte Musik hat nicht so den Ohrwurm-Faktor meistens. Also eigentlich musst du nur die Lieder nehmen, die alle anderen auch nehmen. So den Macke-Bar-Song oder so.
Ja, das ist nochmal was anderes. Ja, egal. Lass das nicht vertiefen. Okay, wenn die Kartoffeln auf der 1 damit abgehakt sind, würde ich zum Account der Folge kommen.
Absolut, S+.
Der Account der Folge. Ich bin sehr, ihr wisst, ich habe so irgendwas mit Games zu tun, habe ich ja selber gerade erst gesagt. Ich entwickle Games, ich spiele welche, ich kaufe auch noch viel mehr, als ich spiele. Ich stream darüber sogar, normalerweise momentan mache ich das eine ganze Weile nicht, aber ich würde gerne wieder. Deswegen bin ich natürlich hier gebiased. Aber ich finde es trotzdem schön, wenn ihr Bock auf Spiele habt und ein bisschen hinter die Kulissen schauen wollt. Und zwar bei jemandem, der das wirklich schön macht. Devlogs, keine neue Erfindung. Aber der Typ, finde ich, hat es auf ein zumindest für mich neues Level gebracht. Raymond Cripps macht Project Feline. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Feline.
Kann man schon auf Wish Steam-Listen. Nee, andersrum. Der Software auf Wish bestellt. Egal.
Sorry. Okay, das war unerwartet.
Das ist jedenfalls sehr, sehr cooler. Also das Spiel finde ich an sich schon cool, aber ich finde, er macht auch wirklich aufwendig produzierte Devlogs. Ich weiß gar nicht, wann er dazu kommt, überhaupt noch zu entwickeln. Aber ich finde, es ist man muss sich so ein bisschen für Devlogs interessieren und so ein bisschen für Game Dev, aber wenn man das tut, dann ist das ein charmanter und interessanter Typ, der das cool aufbereitet. Also und englischsprachige Kanäle tolerieren, aber das setzen wir hier ja voraus. Genau, das wäre mein Account der Folge, Raymond Cripps. Ich glaube, der ist aus Australien, aber das weiß ich nicht genau. Das Spiel ist so ein American Australian. Okay, vielleicht ist er auch aus den USA. Das Spiel ist ein Anime-Style-Parkour-Action-Game. Ich finde es sehr vielversprechend. Vielleicht solltet ihr jetzt auch gleich wishlisten, falls ihr auf Steam unterwegs seid. So, damit wären die Rubriken in aller Umfänglichkeit behandelt und wir könnten zu den Kurznews gehen. Kurznews haben sich ein paar angesammelt. Das meiste würde ich jetzt, wir sind ja auch schon wieder hier ewig lang dabei, würde ich jetzt ein bisschen hinten runterfallen lassen. Aber zwei, drei Sachen wollte ich doch noch erwähnen. Einmal, es haben zwei Events stattgefunden, die wir jetzt überhaupt nicht beleuchtet haben, die aber für das Netz meiner Meinung nach relevant sind. Und zwar einmal OMR Festival. Das ist vielleicht eher für die kommerzielle Online-Marketing-Seite relevant und für die Leute, die Kim Kardashian kennen. Die waren nämlich da vor Ort. ich habe ehrlich gesagt, ich würde die nicht erkennen, wenn ich die auf dem Foto sehen würde. Keine Ahnung.
Ja, nicht.
Nichts gegen sie, aber ich kenne die eigentlich gar nicht. Aber sie ist berühmt. Sie war wohl da und hat über, ich glaube, Social Media geredet. Es gab aber natürlich auch viele, ich sag mal, mehr, weniger Fame, mehr inhaltslastige Vorträge, womit ich jetzt gar nicht ihren abwerten wollte, aber wo es halt eher um Online-Marketing, State of Digitalisierung, Digitalität, digitale Dinge in Deutschland, sowas geht. Davon gibt es natürlich sehr viele Aufzeichnungen wieder auf YouTube, könnt ihr euch im Nachhinein also anschauen. Ich war selbst nicht vor Ort, ich kenne auch ehrlich gesagt dieses Jahr niemanden, der da war, oder ich weiß von jemandem, den ich kenne, dass er da war, letztes Jahr schon. Würde mich an sich interessieren, wäre aber jetzt für mich zeitlich und auch, ich glaube, die Hotelzimmer sind da immer sehr teuer, das hätte ich mir jetzt nicht leisten wollen und ich hätte auch keine Zeit gehabt. Aber interessieren würde es mich schon mal und ich habe mir ein, zwei Sachen im Nachhinein angeschaut. Ich glaube, es gab wieder ein paar relevante Talks, die man vielleicht gesehen haben möchte. Will ich da was rausgreifen? Ich glaube, ich hatte jetzt dieses Mal keine ganz konkrete Empfehlung. Aber ihr könnt ja mal schauen, ob da was für euch dabei ist. In einer ganz anderen Richtung, aber auch das Web betreffend, die Republika war in Berlin. Republika, so klassisch eigentlich die Blogger-Konferenz, ist aber natürlich auch für Podcaster und so interessant. Da würde ich wirklich gerne auch mal hingehen. Habe ich auch nicht geschafft. Und davon habe ich gar nicht so viel gehört, muss ich sagen. Ich hoffe, dass die Relevanz davon nicht irgendwie abnimmt. Ich weiß es nicht. Kann sein, dass viele Leute jetzt sagen, was? Gibt's die noch? Ist das nicht schon längst geschehen? Ich hoffe aber nicht. Weil ich glaube schon, dass es auch einen weniger kommerziellen Spot geben sollte, wo sich halt die Netzszene trifft und halt weniger über den Kommerz, sondern stärker über den kulturellen Netzkultur-Technik-Austausch zusammenkommt. Ne, ich finde beide Seiten völlig berechtigt, aber ich will auch beide Seiten haben. Die ganz technische Seite kann man dann vielleicht im Chaos Communication Kongress oder ähnlichen Events sehen, aber
ja, also
ja, es hat denselben Netzbezug, das ist schon richtig. Aber ja, also diese beiden für das Netz in Deutschland meiner Meinung nach relevanten Events haben stattgefunden, einfach als Hinweis. Ich glaube, von der Republika gibt es sicherlich auch Sachen nachzuschauen. Da können wir sicherlich was verlinken. Was aufgegriffen wurde, das hätte ich verlinken können, ist ein Talk von Robert Habeck und Markus Lanz, Interview mit ihm. Auch hier der Lindner hat einen Talk gehalten. Ist aber vielleicht eher für Politikinteressierte interessant. Das ist halt schon eher vielleicht Special Interest, wie man will. Was ich da bemerkenswert fand, war, dass Lindner eher so ein bisschen so ein wir packen an und machen Ansatz hatte und Habeck eher so Politik erklärt hat, aber das eine muss jetzt nicht schlechter oder besser sein als das andere. Und was ich wahrgenommen habe, aber mir selber gar nicht angeschaut, weil ich den Eindruck habe, dass ich bei KI jetzt nicht so sehr hinterherhänke, aber vielleicht für viele Leute, die so einen Überblick wollen, auch gar nicht schlecht ist, von eben einem der Doppelgänger-Podcast-Macher Philipp Klöckner, wo wir in Sachen KI wirklich stehen und was uns erwartet. Deep Dive mit Philipp Klöckner mit so einem Update. Das hat er letztes Jahr schon mal gemacht. Letztjähriger Stand, jetzt so Update, was hat sich getan, Erwartungen, Perspektiven, Potenziale. Er ist, glaube ich, da relativ positiv. Ich bin, glaube ich, etwas pessimistischer als er, aber es schadet ja nichts, verschiedene Seiten zu dem Thema wahrzunehmen. Ich sehe aber gleichzeitig auch super geile Anwendungen. Ich muss sagen, KI macht in meinem Workflow in verschiedenen Bereichen heute schon, es macht keinen quantifizierbaren Anteil aus, aber es hat überall immer mal wieder nutze ich irgendwelche Tools, die halt inzwischen KI einsetzen oder auch schon länger, aber inzwischen bessere KI einsetzen. Ich weiß nicht, wie stark das bei dir der Fall ist, aber ich habe, also keine Ahnung. Ich habe gesehen, dass GPT-4o rausgekommen ist, bevor das in den Medien war.
Ja. Ich prügel mich ab und zu mal mit Copilots und bereue es fast jedes Mal.
Ich habe aber das Gefühl, dass auch das besser wird. Also da bin ich.
Es kommt schwer drauf an, was du damit machst. Also ich glaube, das ist für so Softwareentwickler, aber das bin ich ja nicht, wird es wohl immer besser. Wenn du versuchst, so Cloud-administrative Sachen zu machen, Device-Management und so weiter, frage ich mich, von welcher Firma Copilot eigentlich kommt, dass sie, diese KI sich in der Microsoft-Umgebung unfassbar schlecht auskennt. Also ist nicht mal in der Lage, Doku-Artikel von Microsoft ordentlich durchzulesen selber.
Aber Copilot ist doch von GitHub.
Ach so, ja, von der Firma, die GitHub gekauft hat, ja, richtig.
Naja, well, kann ja nicht alles funktionieren. Ich meine, es ist Microsoft Works war doch schon immer eine Lüge, oder? Wurde auch jetzt eingestellt.
Sie haben es endlich erkannt.
Ja. Also es gibt inzwischen auch ganz viele Republika-Beiträge auf hier Dings, na, YouTube. Mein Gott, wie heißt dieser YouTube, wie heißt dieser Google-Service noch gleich? Ja, davon wurde auch vieles aufgegriffen. Das ist halt eher kultureller, politischer, weniger kommerziell. Auch spannend, auf jeden Fall. Werde ich mir noch mehr anhören. Ich habe immer nur so Sekundärberichterstattung drüber, ja. Reingezogen. Jo.
Wo wir gerade bei kleinen, kurzen News und so sind, gleich mal ein Public Service Announcement. Es gab vor nicht allzu langer Zeit einen gigantischen Passwort-Leak und das ist so der richtige Moment, wo man mal seine Accounts durchtesten sollte auf haveibeenpwned.com oder einfach mal prophylaktisch zumindest die wichtigen Passwörter einfach mal ändert.
Ach so, ich dachte, du wolltest jetzt sagen, wo man endlich mal seine verlorenen Passwörter wiederherstellen kann, die man dann also sonst nicht mehr hatte, dass ich dann wieder die weiß.
Also das ist der Approach für die Fortgeschrittenen. Da lade ich dann die Passwortliste runter. Kann aber sein, dass sie ein bisschen Geld kostet. Ich weiß halt nicht, ich habe nicht gelesen, wo das...
Aber kann man doch hoffentlich mit Bitcoin bezahlen, oder nicht?
Ja, das ist halt für die Vorwärtsgewandten, ja.
Also Offside-Backup meiner Passwörter, immer gut. Könnte halt noch verschlüsselt sein, aber man kann nicht alles haben. Nee, just kidding. Also Leute, have I been pwned, immer mal checken und im Zweifel eure Passwörter ändern und keine zusammenhängenden Passwörter und auch keine ableitbaren Verfahren nutzen, dass ihr, wenn ihr an einer Stelle geownt werdet, dann auch an 5 anderen Stellen geownt werdet. Wer wissen möchte, weshalb nicht, kann das fast aktuelle Simplicissimus-Video zu den Xbox-Hackern dazu schauen. Da sieht man nämlich, was Epic Games da damit passiert ist, mit genau so einer Art von Problem. Kleine Empfehlung im
Rahmen. Auch an der Stelle, bösartige Hacker haben auch KI.
Was?
Die in der Lage ist, gute, die können das auch. Die können, also ein KI-Modell darauf zu trainieren, Passwörter voneinander abzuleiten, so was User typischerweise machen, ist jetzt auch nicht so schwer. Also billig generierte Passwörter, die in einem Schema folgen, sind jetzt leichter erratbar als je zuvor.
Sehr egal.
Also wenn ihr sowas noch macht, macht's bitte nicht mehr. Es war vorher schon eine scheiß Idee und es ist jetzt eine richtig, richtige.
Das heißt, wenn jemand weiß, dass mein Netflix-Passwort Snoopy und die Peanuts ist, dann kann er mein Disney-Plus-Passwort Garfield erraten?
Könnte. Das wäre zum Beispiel so, ja. Und dafür brauchen die nicht
mal... Können wir das nicht verbieten? Das ist doch in der EU bestimmt
reguliert. Auch schon drin steht.
Okay, na gut. Okay, ja, ich gebe es auf.
Aber ja, also, was mich ein bisschen stört, ist, dass da so ein paar Marketingaffen reingesprungen sind und als allererstes einen Passwortmanager empfehlen. Der Passwortmanager hätte das Problem jetzt nicht behoben. Der ist dann an dritter Stelle da, der macht es nämlich einfacher, die Passwörter zu ändern und gute neue zu generieren.
Eben.
Was an der Stelle hier das Problem direkt mitigiert hätte, wäre Multifaktor-Authentifizierung aktiviert zu haben.
Das ist generell eine gute Idee. 2 bis mehrere Faktoren immer mal einschalten, es sei denn, ihr braucht die Services sowieso nicht. Und ich habe, das müssen wir dann anders vertiefen. Ich habe mir einen Nitro Key Hardware Token gekauft, weil ich plötzlich gedacht habe, jetzt ist der Zeitpunkt. Aber das müssen wir dann anders machen.
Ja, also das ist, um es für die Zukunft zu verhindern, mein Tipp Nummer 1, wo das möglich ist, auf Hardware setzen. Tipp Nummer 2, Multifaktor. Und erst auf Platz 3 kommt für mich der Passwortmanager. Bonuspunkte, die 3 Sachen kombinieren.
Ja, vielleicht sollten wir noch Workshops anbieten. Sollen wir bezahlte Webinare, Online-Sicherheit 101 anbieten oder sowas?
Oh, ich mache sowas schon ehrenamtlich, das sollte lang.
Falls wir es tun, hört ihr es hier zuerst. Gut. Ja, have I been pwned. Wichtige URL, solltet ihr euch bookmarken.
Ich glaube, die tun wir in die Dings.
Ja, verlinken wir natürlich, aber du kannst ja nicht immer die Shownotes durchsuchen, wenn du irgendwas suchst. Wenn ihr das macht, schreibt uns mal, vielleicht brauchen wir da eine Datenbank. Ganz viele andere Dinge sind passiert. Ganz viele Sachen lassen wir erstmal weg. Doge ist gestorben, also der Doge-Hund.
Ja, Shiba Inu.
Ja, also falls ihr nicht wisst, ne, der Doge-Coin zum Beispiel hatte den Doge, das Doge-Meme, das Foto von...
Ich wollte gerade fragen, wie hat denn der Kurs darauf reagiert?
Gute Frage. Ich glaube, er hat bestimmt irgendwie reagiert, aber in welche Richtung ist schwer vorherzusagen. Das ist keine Anlageempfehlung. Setzt niemals Short-Empfehlung in die Tat um. Moment, ich habe zu viel Doppelgänger-Podcast gehört. Aber deswegen spüre ich jetzt auch den Rhythmus im Algorithmus. Genau, Doge ist tot. Wir machen die Schweigeminute einfach nach der Aufnahme. Dann hat irgendjemand...
Eine Minute auf Pause drücken jetzt.
Oder so, ihr könnt... wir machen die interaktive Schweigeminute. Vergesst nur nicht, danach wieder weiterzumachen, ne? Sonst verpasst ihr hier was. Dann hat jemand den Ursprung der Backrooms gefunden. Die Backrooms müssen wir eigentlich auch mal anders erklären. Wir können nicht alles in diese Folge packen.
Liminal Spaces hatten wir schon.
Hatten wir es? Okay, ja. Super. Dann kann ich darauf zurückverweisen. Das heißt, ihr habt es schon gehört. Man hat den Ursprung der Backrooms gefunden. Irgendein ausgeräumter Spielwarenladen in den 2000ern ist der Ursprung des Fotos, worauf diese ganze Geschichte zurückgeht. Vor 22 Jahren in einer Filiale von Hobbytown aufgenommen, einer Ladenkette für Sammler und Liebhaber von Spielzeug, Eisenbahn und ferngesteuerten Autos. Das Geschäft befindet sich in der 807, 811 Oregon Street in Oshkosh, Wisconsin und wurde 2002 umfassend renoviert. Das ist nachzulesen in einem Artikel auf 1E9 Community. Wir verlinken das Ganze. So, damit wäre das auch geklärt. Müsste nur noch jemand rausfinden, was dieser... Na, egal. Nochmal ganz kurz zur EM, weil das eben noch nicht reingepasst hat. Marvin Wildhage kennen vielleicht die einen oder anderen. Jetzt vielleicht nochmal ein paar Leute mehr. Der hat schon wieder Ärger. Der macht immer so, der handelt sich immer Ärger ein. Ich weiß nicht, kennst du den? So ein YouTuber?
Nee, sagt mir nichts.
Der hat mal zum Beispiel sich einen Doktortitel in den Pass rein manipuliert und wurde dann irgendwie wegen Dokumentenmanipulation, Fälschung, wie auch immer, belangt. Der macht solche Sachen regelmäßig. Jetzt ist er als EM-Maskottchen bei der EM beim ersten Deutschlandspiel aufgetreten.
Oh, ja, das habe ich mitgekriegt.
Turns out, sie hatten schon ein Maskottchen und irgendwie, well, naja.
Ja.
Man könnte es aktivistische Sicherheitsforschung nennen oder LOL-Content oder wie auch immer. Wir verlinken da einfach ein paar Sachen, ne? Habt ihr vielleicht aber in den Medien auch mitbekommen. Ich glaube, PR-mäßig war das ein relativ großer Coup. Und das Kostüm muss relativ teuer gewesen sein. Eine Custom-Anfertigung aus China, habe ich gehört. Aber war ja auch offensichtlich gut genug getroffen, dass er damit reingekommen ist. Muss man auch so sehen. Wie ist das? Warte mal. Letztes Mal haben sich ja alle Leute über diesen Goleo, angeblich Löwe ohne Hosen, aber welcher Löwe hat schon in der Wildbahn Hosen, lustig gemacht. Jetzt das Aktuelle scheint besser anzukommen. Ich habe zwar vergessen, wie es heißt, aber es ist irgendwie so ein quadratisch praktisch gut, so Bernd das Brot, aber in irgendwie Fußball. Da okay. Sind jetzt bestimmt ein paar Leute getriggert, sorry. Kommt aber scheinbar besser an. So. Ach, die Kartoffeln, bei den Kartoffeln auf die Eins habe ich vergessen, Aldi Nord hat da den wir machen Werbung mit Memes Vogel abgeschossen eigentlich und hat, ja, wenn ich jetzt den Link hätte. Mein Gott, Instagram, was kannst du eigentlich? Ja, okay. Jedenfalls nicht auf Beiträge verlinken. Vielleicht haben sie es auch gelöscht. Könnte irgendwelche rechtlichen Dings gehabt haben. Jedenfalls haben die mit dem Kartoffeln auf die Eins Ding geworben. Jetzt kann ich es nicht mehr aufrufen. Och, Instagram. Bitte. Ja, dann... Weißt du, was das beste Investment von einigen Leuten war, die früh im Kryptomarkt investiert waren?
Bitcoin?
Gewissermaßen. Und zwar konkret die Insolvenz... Und möglicherweise der Insolvenzbetrug von MT Gox oder Mt. Gox, wie manche Leute sagen. Aber eigentlich heißt es Magic the Gathering Online Exchange. Also ist es komisch, Mt. Gox zu sagen. Aber egal. Die sind insolvent gegangen. Dann passierte 10 Jahre irgendetwas. Und jetzt zahlen sie Bitcoin zurück, die ja noch da sind. Ja, krass, oder?
Oh. Ja.
Und der interessante Punkt daran ist, dass die in der Zwischenzeit um, ich weiß nicht, im Faktor 1000 oder sowas mehr wert geworden sind. Vielleicht auch nur 100. Aber jedenfalls habe ich gelesen, es gibt also einige Leute, deren bei weitem bestes Investments ihres gesamten Lebens war, dass sie auf Mt. Gox in der Insolvenzmasse Bitcoins verloren haben und jetzt nur einen Anteil davon zurückkriegen. Aber dadurch, dass das jetzt 10 Jahre später ist und im Faktor, wie gesagt, 100 oder 1000 wertvoller, war es halt ein super Investment und manche Leute werden damit wahrscheinlich noch Millionär werden. Also 9000%. Sorry, es tut mir leid, ich hab's. Der Bitcoin wurde zum Zeitpunkt der Insolvenz bei etwa $600 gehandelt, heute 54.000, aber wer weiß, wo das jetzt aktuell gerade steht.
Ich glaube gerade das 52.000, aber ja.
Ja, Sachsen verkauft gerade
ein bisschen zwischen 52 und 54.
Sachsen verkauft gerade in großem Maß erbeutete Bitcoins und soll sich dabei irgendwie unklug anstellen und den Kurs drücken, aber gut, ist ja immer irgendwas.
Das habe ich mitgekriegt und seitdem gucke ich halt so genau auf den Kurs und weil ich so mitsehen will, wie das komplett abschmiert, um wieder schadenfroh zu lachen und das ist gar nicht passiert.
Ja, dafür ist wahrscheinlich
gar nicht so dann auch krass kollabiert.
Aber es gab Vorwürfe.
Ja, aber also ich habe gedacht, gerade weil die Leute da so Panik schieben, dass das jetzt abstürzt, willst du halt umso mehr abstürzen, weil dann ja noch mehr Leute verkaufen bestimmt, um den Absturz nicht mitmachen zu müssen. Aber irgendwie ist das nicht passiert oder kommt vielleicht noch.
Weiß ich nicht. Also der MDR berichtet, heute ist Sachsen schuld am Bitcoin-Kursrutsch. Wesig nicht. Also selbst wenn, naja, der kommt auch wieder wahrscheinlich, wenn er, also ich meine, ne, das ist ja das neue Gold, das ist keine Anlage.
Dann kann man ja leider nicht shorten, ne?
Wieso? Ich glaube schon, wir sind doch sicherlich.
Nee? Hä? Oh. Ja dann.
Soll ich mal gucken, aber ich gehe sicherlich davon aus, warum, also wenn es ein Finanzprodukt gibt, was legal irgendwie machbar ist, und das gibt das nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Also entweder wäre das nicht legal oder es gibt, gibt eine Möglichkeit, Bitcoin zu shorten. Würde ich mal sicherlich von ausgehen. Ne, wie gesagt, das sind keine Anlageempfehlungen. Keinesfalls irgendwelche Dinge traden, weil ihr hier irgendwas gehört habt. Ne? Bildet euch eure eigene Meinung. Wir können keine Haftung für Verluste übernehmen und werden an Gewinnen auch nicht beteiligt. So.
Schade eigentlich.
Ey, Vorsicht.
Okay, wenn ich das google Bitcoin shorten, dann finde ich sofort eine Anleitung, wie das geht. Ja.
Also, das hätte ich jetzt wirklich nicht verstanden. Es gibt ein paar neue Sachen, die sind aber nicht so wichtig. Eine wichtige Sache, wo wir sehr aufpassen müssen, finde ich, als Netzgemeinschaft und auch als Bürgerrechtsbewahrer. Der Europäische Gerichtshof ist bei der Vorratsdatenspeicherung eingeknickt. Und weshalb das keine gute Idee ist, sehr lang und breit diskutiert. Das heißt nicht, dass Vorratsdatenspeicherung per se erlaubt wäre, aber es gibt jetzt neue Spielräume und die Politik wird die hat ja sowieso schon sich nicht an Gesetze gehalten. Das heißt, sie werden das jetzt noch mehr ausreizen. Das heißt, es ist zu hoffen, dass das wieder irgendwo wieder eingefangen wird, aber wir müssen damit rechnen, dass es ganz schlimme Vorratsdatenspeicherungsgesetze wieder geben wird und wir erstmal nicht auf den EuGH setzen können, um uns da zu retten. Das heißt, ja, es werden düstere Zeiten im Online-Überwachungsregime anbrechen und die Innenminister scharen schon mit sämtlichen Hufen. Ganz schlechte Neuigkeiten. Wir halten euch da natürlich auch auf dem Laufenden. Ansonsten würde ich alles weitere... Ach so, nein, eine Kleinigkeit noch. Wir haben ja schon nerdige Sachen in Sachen Game Dev gebracht. Und ein sehr großer Account auf YouTube ist vor drei oder vier Jahren hat immer Unity Tutorials gemacht für Einsteiger. War super Format, super geil, super beliebt. Brackies heißt der Kanal. Das war im Wesentlichen ein Typ, der hatte aber ein ganzes Team schon und war super erfolgreich damit. Und dann, relativ überraschend, hat er irgendwann gesagt, okay, er hat jetzt keinen Bock mehr, er lässt das vor, ich glaube, 3 Jahren. Und die News ist, Brackies ist zurück. Ich weiß nicht, mit welcher Intensität und mit welchem Durchhaltevermögen und Willen, aber Brackies ist wieder da. Aber nicht mit Unity, sondern mit Godot. Mit 2 Videos jetzt. 2 sehr langen Tutorials. Und ich bin mal gespannt, was das noch bringt und heißt. Also, wenn ihr euch in die Videospielentwicklung reinfuchsen möchtet und eine kleinere, aufstrebende Open-Source-Engine anschauen möchtet, die aber immer mehr Aufmerksamkeit gewinnt, offensichtlich auch in YouTuber-Kreisen, dann Brackies ist zurück. How to make a video game, Godot Beginner Tutorial. Also, I'm curious, was da noch kommt. Game Dev Tutorials and Free Assets. Hat 1,8 Millionen Abonnenten, ist also nicht ganz unbekannt. Aber natürlich, wie gesagt, nur ein Nischenkanal, weil nicht jeder möchte Spiele entwickeln. Manche wollen auch nur zocken oder gar nichts damit zu tun haben. Ganz komisch. Ganz komische Leute. So. Von meiner Seite würde ich, glaube ich, den Rest einfach wieder hinten runterfallen lassen. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich glaube, wir sind durch.
Perfekt. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass wir uns ungefähr Mitte August dann widersprechen und die nächste Folge so plus minus veröffentlichen können.
Ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon.
Genau, sorry für die Änderung und für die lange Auszeit. Wir versuchen das jetzt wieder neu einzupendeln. Das hier ist ein nicht werbefinanziertes und auch sonst nur von uns unterstütztes Format oder fast nur, bis auf die paar Steady-Unterstützer. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr uns natürlich dabei noch weiterhelfen. Ich würde natürlich verstehen, wenn das jetzt gerade nicht der beste Zeitpunkt dafür ist, weil wir jetzt gerade sehr unregelmäßig waren. Aber wenn ihr möchtet, dass es da mehr Verlässlichkeit reinkommt, dann könnt ihr das trotzdem natürlich gerne darüber zum Ausdruck bringen. Denn ansonsten muss das natürlich hinter anderen Sachen, die halt für den Broterwerb nötig sind, zurückstehen.
Gute Anleger wissen doch, man muss dann kaufen, wenn es nicht gut aussieht.
Genau, wir sind hier Turnaround-Kandidat. In dem Sinne, schreibt uns gerne, wenn ihr was habt. Anregungen, Feedback, was auch immer. Falls ihr uns vermisst habt, natürlich auch gerne das. Falls ihr uns nicht vermisst habt, dann, weiß ich nicht, weinen wir ein bisschen still in unser Kissen. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Ich hoffe, ihr hattet auch an der Folge Spaß und habt es auch weiterhin. In dem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
Und tschüss.